Radio Tux. The German Needles Radio. The German Needles Radio.
Start. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux. Den richtigen Namen haben wir noch nicht irgendwie. Wir haben gerade überlegt, ob wir es vielleicht Büro Frank 107 nennen, aber irgendwie waren wir da uns nicht ganz einig. Es ist jedenfalls die 107. Ausgabe von irgendwas, wo wir uns den Namen noch überlegen müssen. Also ihr seid herzlich willkommen, hier in den Chat zu kommen, Vorschläge zu machen oder keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen da mal eine Abstimmung machen, wie der neue Name dieser Sendung heißen soll. Denn wir sind nicht mehr bei Horaz, sondern wir sind jetzt mit eigenem Studio, fast eigenem Studio hier unterwegs. Und es blinkt hier alles fröhlich vor sich hin und es scheint auch einigermaßen gut zu funktionieren. Wir können gleich nochmal ein bisschen bequatschen, was wir dann jetzt nur hier so alles haben. Und ja, wir sind heute nur zu zweit, dann Frank ist da.
Hallo.
Und ich bin da, ich bin Ingo, hallo. Sven ist leider krank und alle anderen haben auch irgendwie keine Zeit und deswegen, ja, versuchen wir mal diese Sendung hier zu zweit zu bestreiten. Wir haben eine große Latte an Themen. Wir haben gerade schon ein paar aussortiert, weil es einfach zu lange her ist. Ihr wisst ja, wir waren ja jetzt im wohlverdienten Sommerurlaub. Was lachst
wir
du da?
Wir haben die Sommerpause und gleich noch die Herbstpause dazu gemacht.
Genau. Ich habe in die Ferientermine reingeguckt und habe gesehen, die haben ja gleich wieder Herbstferien.
Ja. Wenn man lange Pause macht.
Das kann ja nicht.
So einige Ferien überspringen, gleich mit einem Sprung.
Ja, okay. Ja, so sieht's aus. Fast so lange. Ja, wir haben ein bisschen Pause gemacht. Das Problem, also es gab trotzdem Sendungen in dieser Zeit. Also nicht komplett Radio Tux hat Pause gemacht, aber diese Live-Sendung oder dieses Talk-Format, wie auch immer wir es dann demnächst mal nennen oder nicht, hatte jetzt zumindest ein paar Wochen Pause. Die Sache war halt, dass wir diese Sendeanlage hier aufbauen wollten. Anlage ist auch gut. Dieses Internet-Streaming-Aufzeichnungsfuhrgerät und wir können jetzt hier viele Leute anschließen und mit denen dann auch mal, ja, große Sendungen machen. Und das Ding ist so mobil, dass man es auch durch die Gegend tragen kann. Und das haben wir
zu zweit.
Zu zweit durch die Gegend tragen kann. Okay, aber der Beweis dafür ist, dass wir das heute bei dir im Büro machen,
ja,
und nicht irgendwo anders.
Also das stimmt. Aber ich dachte wirklich so in meiner jugendlichen Unschuld, naja, da brauchen wir halt so einen Rechner, so reicht vielleicht ein Netbook so und dann reicht es doch eigentlich, weil es ja alles digital heute. Und dann kommt Ingo hier an mit hier so mehreren Koffern.
Zwei.
Ja, mehrere. Größer eins. Mhm. Echt imposant hier mit Mischpult und kompletter Kabelwald. Also richtig hier imposant.
Mhm. Ja, es sind eindeutig immer noch zu viele Kabel. Man sollte das mal irgendwie alles mit Funk oder so erledigen können.
Yeah.
Also wir haben jetzt hier einen Mischpult, einen digitalen Mischpult. Das ist ein Yamaha 01V. Das kann viele, viele tolle Sachen. Ich bin noch dabei, die Bedienungsanleitung zu lesen. Und es ist ein gebrauchtes Mischpult, hat aber trotzdem doch knapp 1.000 Euro gekostet. Und kann halt aber ansonsten alles, also man kann da Effekte drüber legen, das muss ich mir jetzt noch angucken. Da könnte ich jetzt auch mit einem Knopfdruck uns Hall dazu geben oder so.
Mach doch mal.
Ja, weißt du, wenn ich mir die Bedienungsanleitung schon komplett durchgelesen hätte, dann könnte ich das auch. Yeah. Aber ich bin schon froh, dass ich jetzt mal so die Grundsachen kenne, da muss ich noch weiter, also das ist echt eine riesenlange Bedienungsanleitung. Ich bin jetzt froh, dass ich einigermaßen weiß, wie ich die allen Ausgänge belegen kann und was ich wohin durchschleifen kann, dass das alles so funktioniert. Ich muss mich mit den Effekten und diesem Equalizer, dass ich uns hier zum Beispiel jetzt noch mehr Bass geben kann oder mehr Höhen oder so, das muss ich mir noch durchlesen. Da bin ich, soweit bin ich noch nicht.
Das ist ja gerade schon imposant, also weil dieses Mischpult hat natürlich, wie Mischpulte so haben, hier so diese Schieberegler, ja, die man da so ganz wichtig auf- und zuziehen kann. Und dieses spezielle Mischpult hatte ja auch noch hier motorisiert. Ich weiß jetzt nicht, wie der Ausdruck genau heißt.
Ja.
Dann drückt man auf ein Knöpfchen und dann fahren diese Regler automatisch an die richtigen Stellen.
Ja.
Das sieht irgendwie richtig hier so Science-Fiction-mäßig aus.
Dabei ist das
ich habe ja keine Ahnung von Audio-Schnickschnack, deswegen Bin ich leicht, leicht zu beeindrucken.
Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall, das sollte es auf jeden Fall haben. Es gibt auch welche, es gibt auch Digitalpulte ohne das, aber dann weißt du gar nicht mehr, was du eingestellt hast. Hm. Was bei dem ein bisschen schade ist, du hast ja hier auch in der Mitte so eine kleine Anzeige, also so eine Digitalanzeige. Die könnte halt noch ein bisschen mehr können. Und das, was ich bei dem Pult von Thomas Steinbrecher zum Beispiel schön finde, was hier jetzt auch nicht geht, der kann ja bei sich noch einen USB-Stick zum Beispiel anstecken, wo man dann einfach sagen kann, hier auf den Knopfdruck spiele die MP3 oder so ab. Das kann der hier jetzt auch noch nicht. Aber ansonsten ist das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach genial bei dem Pult und das werden wir jetzt mal hier benutzen. Also das hat alles, was man so braucht, ja. 16 Eingänge und alles, was wir so brauchen. Ich glaube noch, keine Ahnung, wie viele Ausgänge jetzt? 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Und das alles geht dann in den Kopfhörerverstärker rein. Da können wir dann hier 6 Leute anschließen und so können wir eine Sendung mit 6 Leuten machen. Also es geht dann einmal rein und dann geht das Ganze in einen Senderechner rein. Das ist hier ein Rechner, den uns Thomas Krenn gesponsert hat. Das ist ein super Mikrogerät mit Intel Atom und das Allergeilste an dem Ding ist, dass da eine SSD drin ist. Und ich habe es Frank vorhin gezeigt. Ja, man drückt auf den Knopf und zack, bootet das KDE.
Ich dachte kurz so, KDE jetzt schon im Kernel mit drin?
Ja, genau.
Aber
also man hat überhaupt nicht, man sieht überhaupt nicht, dass da irgendeine Kernel-Meldung kommt. Also das ist ein Kubuntu, keine Ahnung, die neueste Version. Und du drückst nur auf den Knopf, du siehst die BIOS-Meldung hier, das, was man halt so sieht, ja, da, wo er normalerweise im Hintergrund noch so ein paar Sachen macht, das, was so silent ist. Und dann, zack, bootet das KDE. Da blinkt noch zweimal ein Cursor und zack ist er drin. Also ich kann nur jedem empfehlen, SSDs sind irgendwie cool.
Ja.
Da muss ich muss hier noch ein bisschen feintunen, also zum Beispiel, dass man Warlock und sowas dann, also das Ding hat noch eine Festplatte, eine richtige drin, noch eine 300 GB Festplatte, wo dann die Musik draufkommen soll. Und halt diese interne 60 GB SSD und Warlock und sowas kann man dann noch auf die richtige Festplatte auslagern, dass der nicht so viele Schreibzugriffe macht, weil SSDs leben ja nicht so lange, wenn man viel, viel drauf rumschreibt. Muss ja dann auch nicht sein. Aber ansonsten lesend ist das Ding echt Saukanone. Also das ist, lässt sich nicht anders beschreiben. Das ist eine Intel SSD. Welche genauer weiß ich jetzt gerade nicht. Den Rechner hier, also diesen Intel Atom Rechner, den haben wir ein bisschen auffräsen müssen, damit da wie heißen diese Dinger? Flex, aufflexen.
Okay.
Ja, dass da halt eine Soundkarte hinten noch reinpasst. Wir wollten eine PCI Soundkarte reinstecken und das hat alles nicht so funktioniert und deswegen mussten wir den Rechner ein bisschen customizen und
Case-Modding gemacht.
Genau, haben wir Case-Modding betrieben und gedremelt, keine Ahnung, wie auch immer, jedenfalls haben wir dann eine Soundkarte reingekriegt, wo ich wusste halt, die funktioniert definitiv unter Linux und ist eine ewig alte Soundkarte, die ist so abgehangen und damit funktioniert es auf jeden Fall, da ist so ein da gibt es dann ein spezielles ALSA-Tool zum Beispiel dafür. Dieses NENVY24 Control. Und da sieht man hier jetzt auch schön die, also wenn ich spreche, sehe ich hier auf dem Bildschirm auch, was hier, das hier Eingang ist und sowas. Ja, kannst du mal kurz zu dir drehen.
Genau.
Siehst du es auch gerade.
Sehr schick.
Ja. Ja, ja. Und wenn ich jetzt wenn ich ein Musikstück abspielen würde, würdest du es hier auch im Digitalmixer sehen und so. Und da ist, bei dem sieht man auch Copyright 2000, also das Ding ist ein bisschen älter schon. Und es ist eine M-Audio-Fill 2496 und die funktioniert halt unter Linux sehr gut und deswegen haben wir die genommen. Aber um die da reinzukriegen, mussten wir halt ein bisschen rumpimpen, das war nicht so einfach. Also es ist eine Soundkarte mit einem Chip drauf und mit einem ICE 1712 und da gibt es mehrere Soundkarten mit diesem Chip und der funktioniert halt wunderbar unter ALSA. Und dann hatten wir gleich das Problem, dass komischerweise, wenn man so eine Soundkarte reintut, ALSA denkt, boah, die ist so geil, die Soundkarte, die steuere ich jetzt gleich mal mit 48 Kilohertz an. Mhm. Und normalerweise nehmen wir ja Musik und sowas meistens in 44.1 an und entgegen und streamen die hier auch raus. Und dann habe ich bei den ersten Tests gedacht, hä, warum hört sich das dann so komisch an? Bis ich dann gecheckt habe, ja, okay, stimmt, wir hatten da mal in dieser einen ALSA-Conf irgendwas eingestellt, dass der das wirklich, wirklich richtig macht. Und Gott, Dokumentation sei Dank, habe ich mir das auch aufgeschrieben gehabt. Und dann wusste ich, welche ALSA-Konfiguration, an welcher Stelle ich das da so mache. Und dann lief das auch. Und jetzt können wir mit dem schönen Baby streamen. Und das ist jetzt die erste Sendung, die wir mit dieser Ausbaustufe hier mal machen. Es ist noch nicht komplett fertig.
Ausbaustufe.
Ja, es ist hier noch Platz. Also du könntest hier noch ein paar Sachen mehr reinpacken. Das liegt alles in einem 19 Zoll Case. Das sind, lass mich mal überlegen, 2, 4, 5 Höheneinheiten ungefähr. Und es gibt davon schon ein paar Bilder auf Twitter. Ich habe heute auch noch ein paar Bilder gemacht. Also wir werden da demnächst auch mal eine große oder einen kleineren Artikel. Ich will da jetzt nicht so viel versprechen.
Kleineren, großen Artikel.
Okay. Einen kleineren, großen Artikel auf unser Blog stellen, wo ihr dann auch mal gucken könnt, wie das Ganze aussieht. Da soll dann noch ich würde noch gerne einen Switch reinpacken, dass man hier, dass ich dann nur noch ranstecken muss. Und ein paar andere Verkabelungen sind noch nicht so, wie sie in der Endstufe dann mal sein sollen. Also da, ja, da muss man noch ein bisschen rumbasteln. Aber insgesamt bin ich zufrieden. Es ist ein Tick schwerer, als ich mir es gewünscht hätte.
Also, nein, man muss ja auch sagen, dass der Koffer an sich, der hat so eine Struktur, Bauweise, da könnte der, glaube ich, auch mit dem Auto drüber fahren. Das würde wahrscheinlich innen und nicht mal die Soundkarte aus dem Slot rutschen.
Wahrscheinlich,
also das ist sehr, sieht extrem professionell aus.
Ja, das Gehäuse ist extra für uns gebaut worden. Also echt? Das ist komplette Maßanfertigung quasi auf die Anforderungen. Also das hat einen Case-Bauer gemacht aus Hamburg und ich war dann letzte Woche da und habe das dann alles abgeholt und dann war schon das meiste eingebaut, dann musste bloß noch der Rechner eingebaut werden und ja, jetzt ist es hier, dann ist es einmal mit mir nach Berlin gefahren und jetzt von Berlin nach Stuttgart und das alles im ICE, das passt schon, also man kann das schon im ICE mitnehmen, aber es ist so ein bisschen, naja, also wenn an der einen Stelle im Abteil schon was liegt, wo der reinpassen würde, dann ist halt schon vorbei. Aber das Ding hat Rollen, also man kann es wie so eine, es gibt ja auch diese Koffer, die man so hinter sich herzieht. Ah, ja, ne?
Genau.
Und so ähnlich ist das auch, also da zieht man halt so eine Stange raus und dann kann man das hinter sich herrollen und dann ist es gar nicht so schwer, aber wenn man es tragen möchte, dann doch schon. Ja, Trolley, wie auch immer, Hacken Porsche, da gibt es ja mehrere Verballhornungen für. Ihr könnt euch das Ganze auch live angucken, wenn ihr zum Beispiel auf der UboCon seid. Die ist demnächst irgendwann im Oktober. Jetzt müsste ich auch wieder gucken. Ich hab mir den Termin natürlich nicht aufgeschrieben. Aber die UboCon in Leipzig vom 15. bis 17. Oktober an der Universität Leipzig, da sind wir am Samstag ab 14 Uhr im Raum Lucid und werden dort eine Sendung aufzeichnen. Also live. Ihr könnt vorbeikommen, ihr könnt euch das angucken, ihr könnt da mitdiskutieren, ihr könnt natürlich erstmal angucken, wie wir das Zeug alles aufbauen, Fragen stellen und dann werden wir uns hinsetzen, eine Redaktionskonferenz abhalten, eine kleine, besprechen, was kommt in der nächsten Sendung dran und dann werden wir uns hinsetzen und diese Sendung aufzeichnen und ihr könnt zugucken oder einwerfen, so wie es jetzt hier im Chat ist, bloß dass ihr alle mit uns im Raum sitzen würdet. Also wer da Lust hat, kommt einfach vorbei auf der UboCon und kann sich dann auch mal unser tolles Equipment hier angucken. Vielleicht sind wir dann auch schon einen Tick weiter. Ja, das war das eigentlich, was ich so im Sommer gemacht habe, nämlich da mich mit dem Ding zu beschäftigen.
Ja. Rechner
zusammengestöpselt. Genau, ich war noch ganz kurz in London, 4 Tage lang, und das war es dann aber auch schon.
Tja. Alles für Radio Tux.
Genau. Ja, wir haben ja auch noch die Klausurtagung gemacht. Also da könnt ihr euch die Magazinsendung zu anhören. Da ist ein Beitrag dazu drin. Wie gesagt, dieses Magazin soll jetzt auch einmal im Monat rauskommen, regelmäßig. Also die Sendung könnt ihr euch auch noch anhören. Wenn ihr jetzt nur den Feed hier abonniert habt, sei das auch mal eine Empfehlung wert, euch die anderen Sendungen von Radio Tux anzuhören. Und Frank, was hast du so gemacht im Sommer?
Mich auf den Sommerurlaub gefreut, den es aber leider noch nicht gab.
Nein. Der Sommer ist jetzt vorbei. Ne?
Ja.
Hast du schon mal rausgeguckt? Das ist das Problem. Hast du es verpasst?
Ja, was habe ich denn gemacht im Sommer? Keine Ahnung. Ja gut, ist natürlich hier Finnland, Tampere Academy.
Ah, stimmt, ja.
Ja, ist auch schon irgendwie schon so lange her, schon fast vergessen, aber hier große KDE-Konferenz in Finnland, das war echt sehr schön.
Das war doch Urlaub, oder?
Nee.
Nee?
Nee, also, ja, ich meine, das ist ganz unterschiedlich. Ich meine, im KDE ist es wie bei allen Open-Source-Projekten, man kann da einfach nur hingehen und irgendwie Spaß haben oder man kann natürlich auch sich richtig viel vornehmen und naja.
Du gehörst zur ersten Gruppe, du hattest viel Spaß.
Ja, nee, ich hatte, also es ist echt, das irgendwie, man darf es ja kaum sagen, aber ich musste mir echt so eine Liste machen von Dingen, mit wem ich alles was noch besprechen wollte. Mhm. Ich habe mir halt so richtig viel vorgenommen und ich habe ja auch so ein paar Projekte und es ist halt auch die Gelegenheit, ganz viele Leute halt persönlich zu treffen und ja, dann war das echt ganz, ja, gab es viel zu tun. Also natürlich ist mir dann abends wie üblich,
Trinken
gegangen, genau. Trotz den gehobenen Bierpreisen in Finnland, genau.
Echt, ja, es ist. Ich habe auch gehört oder gelesen, dass ihr mit irgendeiner Anime-Fu-Party, die da nebenbei war, irgendwie.
Das war extrem lustig, ja. Ich weiß jetzt nicht, ich bin da ja nicht so drin in der Szene, ich weiß jetzt auch den genauen Namen nicht, was es jetzt genau war.
Ja, aber auf jeden Fall diese japanischen Comics.
Ja, genau. Also verkleidet. Es liefen extrem viele Mädels und Jungs mit im Elfenkostüm und im Vampirkostüm und als Tiere verkleidet und als Comicfiguren verkleidet. Ja, war extrem viel los in der Stadt. Und das war auch schon sehr interessant anzuschauen.
Mhm. Okay. Also hattet ihr Spaß?
Ja, also es war echt lustig und produktiv. Und ja, jetzt geht es ja auch schon hier, ich will jetzt ja gar nicht viel KDE-Werbung machen, aber wobei ist jetzt auch Gnome, weil es geht es ja auch wirklich schon darum, die Organisation von nächstem Jahr im Sommer, weil da gehen wir ja nach Berlin.
Ach was.
Ja, da gibt es hier das Desktop-Summit, was wir letztes Jahr ja zum ersten Mal gemacht haben, also es ist diese kombinierte Konferenz von KDE und Gnome, hatten wir ja in Gran Canaria gemacht letztes Jahr. Und jetzt haben wir ein Jahr ausgesetzt, da war das wieder getrennt und nächstes Jahr machen wir es wieder zusammen und in Berlin. Und ich glaube, das wird eine richtig große Sache, weil Gran Canaria war natürlich so ganz nett, da kann man mal abends mal kurz ans Strand gehen, ne? Aber natürlich ein bisschen weit ab vom Schuss. Und Berlin ist natürlich für viele Leute ganz einfach erreichbar und da rechnen wir wirklich mit deutlich über 1000 Teilnehmern. Mhm. Und da geht es schon in die Organisation und ja, nächsten Sommer wird es stattfinden und ich glaube, das wird wirklich eine ziemlich interessante, einzigartige Sache. Also wenn man sich für Linux auf dem Desktop interessiert, nicht nur auf dem Server, dann ist es, glaube ich, die Veranstaltung schlechthin, speziell wenn man natürlich auch mitmachen möchte.
Das okay, kann man da irgendwie sich beteiligen? Also wenn man sagt, Klar. Also ich will Organisation mitmachen oder irgendwas?
Ja. Also ja, ich meine, da wird es jetzt die nächsten Wochen, wird es nach und nach Announcements geben. Die Webseite ist jetzt in Arbeit, die wird es dann demnächst online gehen. Und da suchen wir natürlich Leute, die mitmachen. Radio Tux natürlich auch.
Ne? Ja, da das in Berlin ist und wir jetzt ein mobiles Studio haben, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir, ich weiß nicht, vielleicht, dass wir da auch einen Raum kriegen oder irgend sowas und uns dann mal ein paar Leute greifen und mit denen interessante Interviews machen oder sowas.
Klar.
Also, oder dass wir auch eine Live-Sendung von dort machen. Könnte ich mir gut vorstellen. Müssen
wir uns nachher mal unterhalten.
Genau, unterhalten wir uns mal danach.
Ja.
Also wäre auf jeden Fall interessant, das zu machen. Mhm. Wisst ihr schon, wo das stattfinden wird in Berlin?
Ja, das wird, ich weiß es, ich will jetzt noch nichts verraten, okay. Weil ich glaube, ich weiß noch nicht, ob es wirklich unterschrieben ist, aber in einer der Unis wird es stattfinden.
Okay, da gibt es ja nur drei in Berlin.
Richtig, genau. Und also ganz zentral, wir werden dann auch jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Wie heißt es nochmal hier? Hackerspace.
C-Base,
genau. C-Base werden wir auch sein. Also den ersten Abend wird, glaube ich, C-Base stattfinden und dann auch abends immer. Und es wird ganz zentral sein und, glaube ich, eine ganz spannende Sache.
Mhm. Okay, na, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Es dauert ja jetzt noch ein knappes Jahr. Da ist schon noch einiges zu tun. Und genau. Es gibt bis dahin auch noch einige andere Veranstaltungen, wo wir gerade von Veranstaltungen reden. Also es ist irgendwie jetzt im Oktober und November sind schon noch mal eine Reihe von Veranstaltungen. UboCon hatten wir gerade schon. Da ist noch der Open Office Kongress für irgendwas und Verwaltung. Habe ich gerade vergessen. Und dann sind noch so ein paar. Also ich glaube, in Landau ist noch mal so ein Linux-Tag. Warte mal, kann ich jetzt hier, wenn ich hier jetzt in meinen Kalender gehe, das sehe ich dann nicht, ne? Schade eigentlich. Ich sehe den Rheinland-Tux-Kalender hier nicht. Das müsste ich eigentlich noch irgendwie hinkriegen, dass ich den auch sehe. Das ist eigentlich,
Technik.
Ja, das ist, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wahrscheinlich sehe ich den dann nicht.
Tja.
Ja. Dann muss ich mal gucken, wie ich den auch hinkriege, dass ich den hier auf dem auf diesem kleinen Gerät hier auch sehe.
Aber ansonsten sind natürlich jetzt im Sommer jetzt extrem viele Dinge passiert, so in der Linux-Welt. Wir haben jetzt ja auch gerade schon hier ein bisschen die Liste durchgeschaut. Viele Dinge lohnt es sich auch gar nicht mehr zu reden, das ist ja schon einige Zeit her. Aber ich weiß nicht, sollen wir mal schauen, was wir alles auf der Liste haben?
Ja, ich würde auf jeden Fall, also wir haben ja ein großes Thema heute, da können wir die ganze Zeit drüber reden. Eigentlich zieht sich durch Oracle.
Mhm.
Also da ist viel passiert, auch heute wieder ist da einiges passiert. Da können wir einfach mal von oben anfangen. Also jeder hat sicher gehört und wir haben auch schon mal drüber berichtet in einer der Sendungen. Oracle, Open Solaris, da war das Verhältnis schon eine Weile nicht mehr so gut. Und Oracle hat dann gesagt, naja, wir machen das jetzt wieder so ein bisschen Closed Source und geht euch doch mal trollen, ihr Open Solaris Leute.
Hm. Ja, Oracle ist natürlich jetzt ein Unternehmen, die haben ja noch nicht wirklich sich engagiert gehabt für Open Source und wie man so hört, sind die da auch nicht wirklich gut auf Open Source zu sprechen. Das ist irgendwie.
Ja, das war ja schon gleich die Befürchtung. Also wer irgendwie alte Sendungen von uns hört, wird da garantiert genau solche Horrorszenarien an die Wand gemalt sehen. Ich glaube, wir haben sowas prognostiziert, dass Open Solaris irgendwie sterben geht. Hm. Was meinst du? Ist es jetzt aus Oracle-Sicht, ist es nachvollziehbar? Ist es gut, was sie da gemacht haben?
Ich meine, Sun war natürlich immer eine Firma, die haben, ich meine, Sun ist ja eines dieser Urgesteine aus der ganzen Unix-Welt, die ganzen Unix-Server, haben die wirklich ganz viel vorangebracht. Und die haben natürlich auch immer Dinge gemacht, die jetzt vielleicht nicht direkt sofort Geld abwerfen, in der Hoffnung, dass es in der Zukunft sich lohnt. Also zum Beispiel Java war ja haben die natürlich viel reininvestiert in die Technologie und da wurde zu Beginn erstmal nichts verdient. Genauso Open Office. Ich meine, die haben einfach Open Office gemacht. Klar gab es dann Star Office als kommerzielle Version davon, aber ich glaube nicht, dass die da wirklich signifikant Geld damit verdient haben.
Zumindest nicht so viele Leute, wie sie da angestellt haben.
Das war eigentlich nur so ein, wir machen da mal was und in Zukunft wird vielleicht was draus und ansonsten ist auch egal und dazwischen irgendwie halt noch ein bisschen Microsoft damit. Oder Open Solaris ist ja auch so eine Sache. Die haben einfach sehr innovative neue Dinge gemacht und in der Hoffnung, dass es sich irgendwann mal lohnt. Und ich glaube, Oracle ist eher so ein Unternehmen, das sagt, das kostet nur Geld, bringt nichts, lassen wir bleiben. Mhm. Knallhart auf Kommerz ausgerichtet.
Ja, das ist da dem Larry auch ganz wichtig wahrscheinlich. Und
ja, er muss ja seine Yacht ja bezahlen.
Und alles, was zu viel Geld kostet und nichts bringt, wird einfach gelassen.
Genau.
Ja.
Ist natürlich auch ganz interessant. Da sieht man jetzt, warum die eigentlich Sun gekauft haben. Also offensichtlich haben sie es nicht wegen Open Solaris gemacht. Oder
also wenn, dann haben sie es wegen Solaris.
Wegen Solaris, genau. Aber diese Open Source Community außenrum ist wohl egal.
Ja.
Selbe Open Office war offensichtlich jetzt auch nicht so der Grund. ZFS ist wohl auch nicht der Grund.
Ja, also ich meine, sie wollten schon, denke ich mal, ein Betriebssystem haben und halt ihr, wie heißt die Datenbank? Ach ja, die heißt Oracle, ne?
Genau, die heißt MyOracle, glaube ich.
Ach so, ja, das ist auch noch so ein Thema, wo man heulen könnte, genau, MySQL ist ja dann auch nicht mehr so beliebt da wahrscheinlich. Also dass Oracle dann halt mit einem hundertprozentig supporteten Betriebssystem ausgeliefert wird und das auch noch mit Maschinen, vornehmlich auf Maschinen, nicht die HP heißen oder Dell, sondern auch noch auf eigenen, so dass man halt eine Komplettlösung hat, dass man sagt, wenn du unsere Datenbank haben willst, dann kriegst du auch noch unser Betriebssystem dazu und wir stellen dir auch noch die Maschinen hin und dann wirst du glücklich.
Genau.
Ja.
Da gibt es ja auch noch Java.
Ja, so die Java-Strategie ist, glaube ich, noch nicht so durchgedrungen, oder?
Nee.
Also da gab es jetzt auch Quälereien, ne? Und zwar mit
Google.
Genau, mit Google, irgendwie wegen Android.
Ja.
Dass sie da irgendwas verletzen, oder wie ist das?
Ja,
sie
haben
verklagt,
ja,
ne?
Ja, also die haben ja, also Sun und natürlich ein Stück weit jetzt auch Oracle, die haben ja überlegt, wie man mit Java Geld verdienen kann. Und da ist ja es gibt ja Java im Wesentlichen in drei verschiedenen Versionen. Es gibt einmal diese Standard Edition, und da gibt es noch eine Enterprise Edition, und da gibt es noch eine Mobile Edition.
Mhm.
Und die Standard Edition ist ja frei, Open Source, und die...
Wer weiß, wie lange noch.
Wer weiß, wie lange noch, genau. Aber die Enterprise Edition und die Mobile Edition eben nicht. Und weil da eben einfach gesagt haben, ja, da wollen wir jetzt Lizenzgebühren dafür. Und als dann Google beschlossen hat, Android zu machen und da Java zu benutzen, hätten die natürlich theoretisch die Mobile Edition irgendwie lizenzieren müssen und haben sie eben nicht gemacht, indem sie einfach eine andere Virtual Machine verwendet haben, eine Open Source Virtual Machine, und haben da ein Stück weit natürlich Dinge geforkt oder einfach unabhängig gemacht von Sun oder von Oracle. Die wollten einfach unabhängig sein, die wollten auch nicht so viel bezahlen, was da nachvollziehbar war. Und da, das fand natürlich jetzt Oracle und Sun nicht lustig, und da gibt es einen Rechtsstreit gerade.
Mhm. Ja. Genau, die haben sich gedacht, wir nehmen einfach die Programmiersprache Java, die ja toll ist, und bauen da unsere eigene virtuelle Maschine dazu.
Richtig, genau. Ja,
da wäre jetzt eigentlich Flydie auch der richtige Ansprechpartner. Ja. Der ist ja leider krank, aber ihr könnt euch in den Chat hier einklinken und mitdiskutieren zu dem Thema. Wir sind da jetzt auch nicht so bewandert, aber das ist natürlich, also Oracle macht sich so jetzt gerade nach und nach ziemlich unbeliebt.
Genau.
Also die Java-Geschichte jetzt
Also halt unbeliebt in der Open-Source-Szene, ne?
Genau.
Was ihnen wahrscheinlich völlig egal ist.
Ja, aber das ist komisch, weil so langsam avanciert Oracle zum neuen Bösen, und selbst Microsoft finden wir mittlerweile gut, weil Microsoft setzt ja jetzt voll auf Open-Source, und der neue böse Bube ist jetzt irgendwie Oracle. Also die kriegen es gerade hin, das Feindbild Nummer 1 der Open Source Community zu werden. Und das, obwohl sie noch ziemlich viel Open Source machen, ja. Ja, aber trotzdem mal. Also sie machen ziemlich viel Open Source und stoßen gerade Microsoft vom Thron als Feindbild Nummer 1. Das muss man mal in so kurzer Zeit hinkriegen.
Mhm. Ja? Das ist absolut wahr.
Bist eine große Open Source Fabrik und kriegst es in kürzester Zeit hin, alle Communities, die du um dich rum hast und die dir vielleicht auch die Treue halten würden, abzuschießen.
Ja. Also es gibt ja noch, ich weiß nicht, sollen wir das mal der Reihe nach mal durchgehen? Oder, weil es gibt ja noch so Dinge wie jetzt gerade hier OpenOffice, jetzt gerade News von heute.
Stimmt, da ist heute auch was
oder
passiert.
Oder auch ZFS noch. Also es bröckelt da wirklich an allen Fronten.
Ja.
Also bei ZFS ist es so, dass der Architekt, also wohl einer der Chefentwickler, Hauptentwickler oder der Hauptentwickler, genau, weiß ich es nicht, auf jeden Fall jetzt heute bei Oracle gekündigt hat. Und man hört es in anderen Bereichen auch, dass wichtige Leute eben dann gehen. Und ZFS, das wird einfach halt die Frage sein, kann Oracle Geld damit verdienen? Und wenn nicht, dann stirbt es halt. Ja. Und OpenOffice natürlich jetzt, vielleicht kannst du was dazu sagen, auch ganz, ganz spannende Entwicklung jetzt heute.
Ja, also beim die Community, die OpenOffice ja schon länger vorantreibt, also klar, OpenOffice ist immer von Sun vorangetrieben worden, aber es hat sich ja da ringsrum, haben sich ja viele Projekte gebildet, und es ist ja eine richtige Community geworden, mehr als das bei OpenSolaris der Fall war. Und die haben heute angekündigt, ja, eine Foundation zu gründen und die Geschicke von OpenOffice da selber in die Hand zu nehmen. Und weil sie das Trademark OpenOffice.org nicht haben, haben sie das Ding in LibreOffice umgetauft und spalten sich da jetzt mal so ein bisschen von von Sun/Oracle ab und sagen mal, naja, das, was ihr da so gerade so macht, gefällt uns allgemein nicht. Und bevor ihr uns damit runterreißt, machen wir da jetzt mal unsere eigene Foundation. Ihr seid herzlich willkommen, hier mitzumachen. An Open Office arbeiten ja auch noch ziemlich viele andere Unternehmen dran, wie IBM, wie Novell, wie Red Hat. Und die haben wohl gesagt, sie würden diese Foundation dann mit unterstützen.
Ja, das ist ganz, ganz cool, weil ich glaube, Open Office oder jetzt LibreOffice ist schon eine Software. Also das ist schon ein bisschen ein Codemonster. Ja. Also hat es erstmal eine ziemliche Größe, die Codebase. Dann ist es teilweise auch alter Code. Teilweise gibt es dann noch diese Besonderheiten, dass teilweise Variablen und Dokumentation noch in Deutsch ist, statt in Englisch, weil es ja irgendwann mal auf dieses StarOffice zurückging, was ja dann eine deutsche Entwicklung war. Und so ist das Ganze, das ist jetzt nicht unbedingt eine Software, wo es wirklich Spaß macht. So, Mensch, da setze ich mich jetzt heute Abend hin und jetzt mache ich hier mal die Rechtschreibkorrektur besser oder sowas. Das ist schon hier Hardcore. Und ich glaube, die sind auch angewiesen, dass einige Leute sich Vollzeit darum kümmern. Und da ist es total gut, dass jetzt Unternehmen wie gerade Red Hat und Novell, dass sie sagen, die unterstützen jetzt diesen Fork oder diese Abspaltung.
Es ist ja kein Fork, glaube ich. Also es ist ja so eher mal, also ich verstehe das jetzt zurzeit so, dass sie eine eigene Foundation gründen wollen und natürlich versuchen wollen, da Oracle irgendwie so ein bisschen die Pistole auf die Brust, entweder ihr macht hier jetzt mit oder wir zeigen euch mal, wie das auch anders gehen kann.
Ja.
Und entweder lässt sich Oracle darauf jetzt ein oder hat halt den nächsten Streit wirklich groß.
Genau.
Ich meine, die haben immer noch die meisten Leute, die an Oracle, OpenOffice arbeiten.
Ich glaube, über 100 Leute.
Sind 100, ja, um die 100 Leute auf jeden Fall, die in Hamburg sitzen.
Ja, also das ist echt viel, ne? Also das.
Und da sind die 10, 20 Leute, die Novell da vielleicht hat, ein bisschen weniger, aber es ist halt, ja, ich glaube, ohne die Community ist OpenOffice nicht das, was es die letzten Jahre war.
Definitiv nicht. Deswegen ist es wirklich gut, dass es Support von anderen Unternehmen jetzt gibt. Die haben auch ganz offen gesagt, sie soll jetzt auch gar nicht wirklich so ein, wollen sich nicht im Streit jetzt hier trennen von Oracle, möchten, dass Oracle sich weiter einbringt. Sie würden auch ganz gerne das Trademark, also die OpenOffice.org übernehmen, wenn Oracle das abgibt. Mhm. Dann benennt sich wieder zurück in OpenOffice.org. Wenn nicht, dann machen sie eben selbstständig weiter.
Mhm. Aber dann ist spannend, was Oracle da macht.
Ja.
Also ob sie jetzt echt sagen, was ihr da macht, ist uns doch scheißegal.
Nehmt den Namen, nehmt die Domain, uns egal.
Ja, oder nicht mal das. Oder sagt, nö, wir machen jetzt, wir haben hier 100 Leute sitzen. Was die machen, ist viel wertvoller als das, was ihr da so ein bisschen rumtreibt. Also ich, wenn ich jetzt Oracle wäre und mir es nicht komplett verscherzen möchte, würde ich wahrscheinlich auf dieses Angebot eingehen. Aber das ist halt immer die Frage, ne? Auch da werden dann ja wieder ziemlich viele Anwälte und Patentanwälte dann wahrscheinlich wieder drüber gehen müssen, um ob man den Code jetzt der Foundation geben kann oder wie auch immer.
Ja.
Und naja. Aber ich würde Oracle raten, dass sie da jetzt mal auf die Community zugehen, weil sonst sind die tatsächlich das Feindbild Nummer 1.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob man das will. Also,
es ist immer erstaunlich, wie Unternehmen das dann doch ganz lange ignorieren können. Aber ich glaube, spätestens, wenn es dann auch um andere Unternehmen, also wie Google jetzt zum Beispiel geht, dann ist es halt auch nicht mehr lustig. Also für Oracle kann es richtig schädlich sein. Ich denke ja, also dass Java ja durchaus auch ein Grund ist, wieso es dann gekauft wurde. Mhm. Und da ist es ja so, dass jetzt wegen diesen Rechtsstreitigkeiten, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, Google ja gesagt hat, dass sie jetzt auch gar nicht zur Entwicklerkonferenz kommen. Also es gibt ja diese, wie heißt es? Heißt es Java One? Nee, ich weiß es nicht.
Ja,
es gibt so eine zentrale Java-Entwicklerkonferenz, wo eben die ganzen Leute, die eben an dem Core interessiert sind, zusammenkommen und Google sagt einfach, naja, in Anbetracht von unseren Rechtsstreitigkeiten ist es wohl nicht ganz angebracht, dass wir unsere Leute hinschicken. Das heißt, schon ein Warnschuss, ne? Also wenn das Problem sich nicht irgendwann löst demnächst, dann gibt es irgendwann einen Fork, denke ich. Und Google hat ja durchaus dann ja auch die Ressourcen zu sagen, dann entwickeln wir eben hier Android, Java unabhängig weiter. Das wäre natürlich schon sehr schlecht.
Ja, also sowohl für die Kompatibilität zwischen, also für die Programmiersprache als auch allgemein, wenn es da plötzlich eine neue Programmiersprache gibt, die anders heißt, und das stiftet ja auch nur Verwirrung und Schaden tut das Oracle auf jeden Fall. Klar. Also ich meine, ja, das schwächt ja auf die Marke.
Ja.
Das weiß ich auch nicht, ob das der gute Weg ist. Also an der Front kann man nur sagen, es bleibt spannend, weil es ist echt, ja, also was da Oracle jetzt macht und was die Motivation da ist und wie sie sich da jetzt in nächster Zeit verhalten. Also sie sind da jetzt auf jeden Fall erstmal ziemlich unter Beschuss und sollten sich da mal überlegen, wie sie damit in Zukunft umgehen wollen. Und können wir nichts anderes machen als abwarten. Open Solaris wird ja weiterentwickelt, ist jetzt umgenannt worden. Also ein paar Leute, die vorher bei einer Open Solaris Distribution gearbeitet haben, machen das jetzt weiter im Illumus Projekt, oder haben die auch eine Foundation gegründet oder irgend sowas in der Art. Wobei ich nicht weiß, wie stark die sind. Also ich denke mal, so Open Office ist schon, da ist die Community wesentlich größer als jetzt bei Open Solaris. Und
ja, das ist natürlich auch echt viel Arbeit, ne?
Genau,
ein komplettes Betriebssystem zu supporten und auch halt weiterzuentwickeln, nicht zu supporten, ist
Und da war ja einfach, da war ja Oracle oder Sun einfach der treibende Kern. Also Sun hat eigentlich alles gemacht und hat das weiterentwickelt und hat das halt, und die Entwicklerdistribution war halt Open Solaris, ja, worauf sie dann ihr Solaris aufgebaut haben, also so wie es bei SUSE ungefähr ist.
Ja.
SUSE Novell. Und ich weiß nicht, also, und wenn die sich total unterschiedlich entwickeln, kann ja auch niemandem gedient sein. Also, und ZFS kann ich auch, wenn ich ZFS nur haben will, brauche ich kein Open Solaris. Okay, da gibt es immer noch D-Trace und sowas, was interessante Technologien sind, aber
ZFS ist irgendwie. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, also werden wahrscheinlich auch jetzt einige widersprechen, aber das ist einfach dadurch, dass es irgendwie nach wie vor Probleme mit dem Linux-Kernel, mit der Aufnahme gibt, aufgrund Lizenzen, auch langfristig irgendwie ein Problem bekommen wird. Ich weiß, es ist natürlich hier in BSD ist es natürlich drin und irgendwie hier Solaris natürlich auch, aber ich glaube, wenn das wirklich. ButterFS ist ja Stand heute natürlich noch bei weitem nicht so hoch entwickelt. Aber da fließt natürlich irgendwie massiv gerade Entwicklungspower rein und wird dann halt einfach im Linux-Kernel sein. Und was im Linux-Kernel ist, hat schon einen strategischen Vorteil.
Ja, obwohl der Witz an der Geschichte ist, dass ButterFS ja von Oracle kam, ne?
Ja, ja. Das ist tatsächlich eine Ironie, das ist wahr. Ja. Ja, stimmt, da muss ich halt zurücknehmen. Da haben die ja wirklich tatsächlich mal Open Source gefördert.
Ja.
Interessant.
Ja gut, aber wahrscheinlich auch nur so der Anfang. Ja,
und wahrscheinlich zwei Leute.
Ja, und dann haben sie gedacht, boah, es interessiert uns jetzt mal gar nicht und hier entwickelt mal weiter. Also das ist schon, ja, das ist witzig an der Stelle.
Ja. Ich habe jetzt auch tatsächlich hier meinen Hauptrechner rein, meinen Desktop-Rechner, den habe ich ja jahrelang Gentoo benutzt. Und habe jetzt irgendwann gesagt, ja, müsste sowieso mal neu aufgesetzt werden, war jetzt bestimmt 5 Jahre alt oder so, die Installation. Und habe jetzt hier auf die neueste OpenSUSE migriert und habe da gleich, ach, wenn schon, dann nehme ich gleich mal ButterFS. Und jetzt habe ich tatsächlich hier meine Root-Partition, ja, alles eigentlich, bis auf die Boot-Partition, was ja noch nicht geht wegen dem Bootloader, läuft es hier mit ButterFS.
Aber auch Group 2 kann noch nicht in ButterFS booten?
Nicht die OpenSUSE 11.3.
Okay, aber ich glaube, Grub 2 müsste es können. Aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher.
Eine Boot-Partition ist jetzt.
Ja, gut, auch das egal. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Aber dann mit RAID-Funktionalitäten und allem? Nee, oder
erstmal.
Einfach als normales System, so als würdest du Ext irgendwas benutzen.
Genau. Schade. Und habe da ein bisschen...
sonst hätte ich dich jetzt gleich ausgequetscht, wie das so funktioniert. Also der Sinn ist ja auch, dass ich da dann halt irgendwie mehrere Festplatten mit RAID
und das, was
ZFS auch alles kann, ne?
Genau, also die Advanced Features habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich hier Zeit gehabt, das auszuprobieren. Wäre jetzt auch noch ein bisschen vorsichtig, weil es ist ja schon noch Beta-Qualität.
Alpha und, eher noch, oder?
Oder Alpha, keine Ahnung, wahrscheinlich je nach Feature. Und also es ist schon mein Hauptrechner und natürlich habe ich da ein Backup davon auf einer anderen Platte getrennt, aber da habe ich jetzt ja auch keine Lust, irgendwie das Backup zurückspielen zu müssen. Deswegen habe ich das jetzt mal in der Standardversion einfach nur installiert. Habe jetzt neulich mal Kompression eingeschaltet. Mhm. Das ist ja ganz interessant. Man kann da ja einfach als Mount-Option Compress angeben und dann tut er einfach jeden Schreibrequest einfach komprimieren. Die alten Dateien bleiben erstmal so, wie sie sind, bis sie nächstes Mal angefasst werden. Und das ist wohl je nach Benchmark sogar schneller als unkomprimiert, weil einfach echt? Halt, gut, ich habe jetzt nicht so viel Prozessor-Power da drin, aber ich glaube, wenn man schneller einen aktuellen Rechner hat, dann kann er einfach viel schneller dekomprimieren, als er wirklich von der Platte lesen kann, weil diese blöden Platten, die werden ja auch nicht schneller.
Das heißt, man nimmt SSD.
Ja, gut. wollte ich mir bisher noch nicht irgendwie antun, kostenmäßig. Aber
sind geil.
Ich weiß. Ich habe es heute gelesen auf Heise, gab es so einen Artikel, dass jetzt hier, dass es jetzt auch wirklich hier 240 Gigplatten unter 400 Euro geben soll. Und so langsam kommt es dann in eine Region, wo man sich das leisten kann.
Apropos das, was im Kernel ist, wird sich durchsetzen, also zumindest das, was im Linux-Kernel ist, sieht man ganz gut bei KVM. Mhm. KVM, Xen, also wer erinnert sich noch an Xen, ja sozusagen? Das ist irgendwie die Virtualisierung, die gerade irgendwie aussterben geht, zumindest wenn es irgendwas mit Linux zu tun hat. Und ich habe jetzt gerade letzte Woche mal auf den aktuellen Linux-Kernel geupdatet. Ich habe so einen auf dem gerade Tux-Server, die laufen auch alles als KVM-Maschinen. Und da habe ich jetzt mal Kernel Same Page Mode eingeschaltet. Das ist eine Technik im Kernel mit KVM, die dann Speicherbereiche, die gleich sind, also wenn du so 5-6 Linux bootest, ja, hast du immer wieder dieselben Libs und alles Mögliche im Speicher liegen und die fügt er dann zusammen und dann sparst du RAM. Und das funktioniert gut. Also zumindest laufen die Radiotux-Maschinen gerade damit und das spart, es sind knapp 300-400 Megabyte RAM zurzeit, die gespart werden dadurch, dass alle Maschinen mit demselben RAM-Teilen laufen, dass er das shared über die ganzen Maschinen.
Das ist ja eine coole Sache.
Ja.
Hm. Ja, jetzt wird hier noch gefragt im Chat gerade, warum ich SUSE genommen habe. Gentoo nach SUSE. Das ist eine gute Frage eigentlich. Also ich meine, SUSE ist ja irgendwie nicht so wirklich populär. Es gibt viele Leute, die mögen SUSE nicht. Die haben so ein bisschen Image-Problem. Aber ich muss sagen, von der Technologie ist es schon echt cool. Also hier Zipper oder wie man es ausspricht, also dieses apt-get-pattern ist echt gut. Also ist auch ein bisschen, ich finde es auch benutzerfreundlicher. Man muss nicht immer eher so wie Upgrade machen, sondern macht automatisch, schaut er halt, als sein Repository aktuell ist, macht im Hintergrund. Und die Suche nach Paketen finde ich auch ein bisschen angenehmer und ist echt gut zu benutzen. Standard, die 11.3 ist natürlich auf dem aktuellen Stand, mit ButterFS-Support und sowas, und ist echt eine gute Sache. Und diese Build-Service-Integration hat man im Zugriff auf sehr viele Pakete, bin ich irgendwie ganz, ganz happy damit. Was ich nicht so mag, ist das Rumgepatche im eigentlichen Desktop, also KDE-Desktop zum Beispiel, finde ich jetzt, das werden jetzt meine Freunde bei SUSE jetzt nicht so gerne hören, hi Will, finde ich etwas verkonfiguriert, muss ich sagen. Also ich habe dann meinen eigenen Plain KDE drauf und bin da irgendwie glücklicher damit.
Okay, was machen die da? Was patchen die da
rum? Ja, das ist halt irgendwelche grünen SUSE-Logos überall drin, Start-Button, Hintergrundbild, gut, das kann man so noch ändern. Dann haben sie die Winter-Decoration irgendwie geändert, dass eben oben überall noch so ein kleiner Gecko-Icon eingebaut ist und dann ist es ein bisschen, mag ich jetzt nicht so. Aber ich meine, das ist ja egal. Habe ich halt meine eigenen Pakete und das ist wunderbar.
Und die baust du dann über den Build-Service oder wie machst du das dann?
Also, nee, also oder? ich habe Ich habe einmal, es gibt jetzt ein Repository auf dem Build-Service, wo Nightly Builds verfügbar sind. KDE Nightly Builds, direkt von Trunk. Ist auch wunderbar stabil. Also KDE benutze ich ja sowieso seit fast 10 Jahren wahrscheinlich. Trunk, also die Nightly Builds, mit einer kurzen Pause bei der KDE 4 0-Umstellung, wo ziemlich viel, da war ja wirklich relativ viel broken über eine gewisse Zeit, weil einfach ganz viel Architektur sich geändert hat. Aber jetzt bestimmt seit 1,5 Jahren kann man wunderbar Trunk benutzen und freut sich dann jeden Tag über irgendwie Optimierungen, neue Features. Und das ist eigentlich ganz, kann man gut machen. Und dann habe ich aber parallel noch dann mein eigenes kompiliertes noch.
Okay.
Weil
Gibt
man.
Sie Trunk-Sachen für jede Distribution oder ist es?
Also ich habe auf einem anderen Rechner eine Zeit lang mit Kubuntu ein bisschen rumgespielt. Da hat auch eine Zeit lang hier unser Freund Apache Locker hat da auch eine eigene Nightly Builds gepflegt, aber das hat dann irgendwann nicht mehr so richtig funktioniert. Also und dann habe ich das auch nicht aufgehört zu probieren. Also bei SUSE klappt das eigentlich momentan super zuverlässig.
Ich bin ja von SUSE weggewechselt, also ich habe ja auch ewig lange, ich glaube, keine Ahnung, gefühlte Jahrzehnte auch SUSE benutzt und bin jetzt auf Arch Linux gewechselt und habe eigentlich fast meine ganzen Rechner, außer den Senderechner, weil ich den jetzt nicht eingerichtet habe, da läuft mit Kubuntu, aber alle anderen Rechner habe ich gerade auf Arch und auf meinem Hauptrechner habe ich noch einen SUSE laufen, was ich schon echt ewig nicht mehr benutzt habe und hier auf diesem kleinen Netbook läuft ausschließlich Arch. Und damit bin ich sehr zufrieden. Also es gibt halt alle Pakete, die ich so brauche, plus in dem AUR noch das, was nicht vorkompiliert ist, was man sich da halt selber kompilieren muss. Aber das ist kein Problem.
Also ich war mit Gentoo eigentlich jetzt wirklich lange zufrieden.
Gentoo ist mir einfach, also ich meine, es ist super, super, super flexibel,
Ja.
aber weißt du, wenn ich mit OpenOffice kompilieren muss und es dauert irgendwie
Ja,
5 Tage.
das ist ein Gerücht. Ja.
Ja,
Da gibt es
was?
Binär, also auf OpenOffice gibt es Binärpakete.
Ja, gut, gibt's.
Das habe ich mir nie, oder ich habe es, glaube ich, einmal
Also
probiert,
ich kenne
aber.
aber auch Leute, die dann auch OpenOffice
Ja, aber
durchkompilieren und dann 2 Tage warten.
das ist, also das muss man echt nicht. Und genau, OpenOffice BIN heißt das, genau so ist es.
Gut,
Und es
okay.
klappt wunderbar und das gibt es für die großen Pakete und die kleinen, muss ich sagen, das Kompilieren klingt halt erstmal irgendwie furchtbar. Oh, ich muss jetzt hier Software kompilieren.
Ja,
Aber letztendlich ist es genauso eine
ja,
Zeile in der
natürlich. Und
Kommandozeile,
du.
genau wie apt-get. Und
Ja.
es ist halt dann vielleicht nicht sofort da, sondern also ein normales Paket, es ist kompiliert halt auch nur irgendwie 2 Minuten, je nachdem, was es halt ist. Klar, wenn es was Größeres ist wie GIMP, das dann kompiliert es halt 10 Minuten, aber es ist nicht so, dass man die ganze Zeit im
Na ja.
Kompilieren ist.
Na ja, also ein bisschen länger dauert es schon.
Ja, je
Also
nachdem.
ich baue mir ja auch, also Arch hat ja auch ziemlich viele Pakete, die man sich halt selber bauen muss. Und da sind schon so ein paar Sachen, wo ich denke, boah, ja, wenn ich mir zum Beispiel so ein Amrock baue oder so, das dauert dann halt auch schon mal ein ziemliches Weilchen. Das ist nicht in 10 Minuten getan.
Nee, klar,
Und wenn
aber.
ich mir so ein komplettes KDE baue oder so, dann das dauert auch eine Weile.
Naja, aber also erstens läuft es im Hintergrund und zweitens macht man es ja auch nicht jeden Tag.
Aber es ist nicht Green IT.
Okay. Wobei, dann müsste ich meinen Rechner nachts auch ausschalten.
Wie? Machst du es nicht?
Nee. Der macht
Hä?
halt alle. Ach, der ist beschäftigt. Der muss jetzt irgendwie zum Beispiel, der
Der
macht.
muss
Der,
rumkompilieren, ja, ist schon klar,
nee,
genau.
der macht irgendwie Backups von meinen Servern zum Beispiel mit AirSync nachts und sowas.
Dafür habe ich Server, genau, ja.
Ja.
Aber da nicht zu Hause Rechner. Du machst Backups zu dir nach Hause.
Ja.
Echt?
Ja, ich bin mit meinen hier das ganze Open Office, Quatsch, OpenDesktop.org-Seiten, KDE-Look und GNOME-Look und so weiter, was ich ja mache. Ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwie Google, dass ich jetzt irgendwie hier ein
Nicht?
Rechenzentrum hätte.
Du
Nee,
bist noch nicht Google?
nicht wirklich. Da muss man schon hier auf den Euro schauen. Und ich meine, wie backupst du jetzt irgendwie halt hier 100 Gigabyte?
Ja.
Klar, kannst du dir jetzt irgendwie hier so ein. Irgendwie ein Tape-Backup-System irgendwie anschaffen oder
What?
ja, was weiß ich, was es halt für professionelle Backup-Lösungen gibt, die kann ich mir halt nicht leisten. Und da war die einfachste Möglichkeit einfach ein AirSync zu mir heim. Und das mache ich immer noch so, das klappt gut.
Solange nichts ausfällt, ist das sicher auch eine. Wenn
Na
du da
gut,
mal ein
klar.
Backup einspielen musst, dann ist halt
Ja,
auch.
das hatte ich schon, genau, das war vor ein paar Jahren, wo
Dann dauert es
noch,
halt eine Weile.
dann, das hat dann auch einen Tag gedauert, ja. das alles wieder zurückzukopieren. Aber, naja, ich meine, okay. Das ist einfach eine Frage von Geld. Ne?
Gut. Okay.
Ja, wo waren wir gerade abgeschweift ohne Ende?
Wir waren jetzt jedenfalls gerade dabei, dass man, welche Betriebssysteme man einsetzt. Hm. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass mit dem Open Solaris, das wird jetzt nichts mehr.
Ja, ich habe aber ehrlich gesagt bei den anderen Projekten auch so meine Zweifel. Also ich meine Open Office.
Da habe ich keine Zweifel.
Echt?
Also
ah,
Open Office ist schon so groß, dass ich da gut denke und da es von anderen Firmen auch benutzt wird, dass ich da nicht so eine Sorgen habe wie bei Open Solaris. Also aber bei Open Solaris, das schon, benutzt halt kein Schwein sonst.
Das hat jetzt schon irgendwie, hat sich irgendwie, ja, das stimmt mit Open Solaris, ja.
Open und das andere benutzen Novell, ja, IBM. Selbst IBM baut ein Open Office, ein
eigenes. Ja, aber das ist echt ein Monster und ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Leute, also ich kenne jetzt einige Leute aus der Open Office Community, aber jetzt nicht so viele, die jetzt wirklich richtig aktiv an den Core Features entwickeln, ehrlich gesagt niemand. Also da muss ich erst so eine Community erst noch formieren, glaube ich.
Na gut, das können wir jetzt sicher auch nicht klären, aber ich habe da halt bei wie auch immer das aktuelle Open Solaris, ich meine, da gab es ja auch dann mehrere Forks, aber so richtig hat sich da ja auch keiner durchgesetzt, also dieses Nexenta gibt es schon ewig. Dann hat dieser Jörg Schilling, wie heißt er, Jörg? Schilling? Schilly X?
Genau.
Heißt er Jörg Schilling? Ich glaube, oder? Mal gucken hier. Liest er nicht so? Ja, naja. Der hat ja auch Schilly X gebaut.
Schilly X?
Ja, auch so eine Open Solaris Distribution. Und gab es ja einige, aber so richtig durchgesetzt hat sich davon keins. Und jetzt halt noch eins.
Ja.
Weiß nicht. Aber gut, dann da, ja, müssen wir dann mal gucken, was so bei rauskommt. Haben wir noch irgendwas mit Oracle? Der Chef ist gegangen, das haben wir schon gesagt. Der Ideengeber, der Hauptentwickler, der Mann hinter ZFS ist jetzt weg. Ja. Das haben wir, ja, nee, dann haben wir zumindest mal den Oracle.
MySQL könnte man noch reden.
Aber ja, aber da gibt es auch nichts Neues, oder? Gibt es da irgendwas Neues?
Nö, ich meine, es war halt ganz lange unklar, wie es weitergeht, weil MySQL ist die letzten Jahre ja immer mehr in den Enterprise-Bereich vorgestoßen, wo ja Oracle lange, also eigentlich dominiert hat. Und da ist natürlich schon die Frage, was macht man da, wenn man was macht Oracle, wenn sie zwei Produkte haben, die irgendwie konkurrieren? Da gab es ja dann hier diese Diskussion mit der EU und sonstigen Wettbewerbshütern. Und dann haben die ja gesagt, ja, nee, führen wir fort, sind wir ganz lieb und so. Und das machen sie jetzt wohl auch. Aber ich finde es durchaus noch die große Frage, was dann so in einem Jahr oder in zwei Jahren passiert, weil dann ist halt die Fusion oder der Kauf von SUSE ist dann, von Sun ist dann vollzogen. Dann schaut wahrscheinlich keiner mehr richtig hin und dann sagt, ach, dann kündigen wir mal 90% der Entwickler und machen jetzt alles Oracle. Mhm. Ja. Also das kann schon passieren.
Gut, aber da gibt es ja immer noch den ehemaligen Gründer, der jetzt auch irgendwie versucht, da nochmal ein eigenes Geschäft, eine eigene Firma draus zu machen.
Das
und
ist
so.
Schon, ja, das ist schon echt, also ich meine, ich weiß nicht, wie MySQL, wie groß die momentan sind, aber...
Aber es gibt ja noch PostgreSQL.
Ja, klar.
Und die sind jetzt in der neuen Version rausgekommen.
Stimmt.
Also von daher müssen wir uns keine Sorgen machen. Es gibt so immerhin zumindest eine weitere freie Datenbank. Also da habe ich jetzt auch... Selbst wenn MySQL sterben gehen sollte, wäre es zwar schade, aber es gibt PostgreSQL, das ist eine große freie SQL-Datenbank und außerdem ist hier gerade der Hype auf NoSQL-Datenbanken ganz
Hype,
groß.
Wie du sagst, Hype.
Ja, wer weiß, wie das in den Zukunft geht, ja. Also jetzt wird es erstmal gehypt, das heißt ja, dass es da demnächst viele schöne Lösungen gibt und vielleicht setzen sich da ja von welche durch. Da können wir sicher in der nächsten Sendung mit Sven auch nochmal ein bisschen drüber reden. Der hat da jetzt ein paar Erfahrungen, hat ein paar Projekte mit wie war das, MongoDB und so gebaut. Also und da waren hier auch ein paar Vorträge im Check. Habe ich mir leider nicht angucken können, aber wird auf jeden Fall auch gerade gehypt.
Da bin ich wirklich sehr interessiert. Da freue ich mich halt drauf, wenn das Sven mal wieder da ist. Weil ich habe ja auch schon, keine Ahnung, über 10 Jahren auf jeden Fall mache ich irgendwie Projekte mit MySQL und bin da eigentlich im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Weil es im Gegensatz zu anderen Datenbanken eben die Möglichkeit gibt, über verschiedene Storage Engines praktisch zu sagen, auf was man jetzt wirklich Wert legt. Also man kann sagen, jetzt habe ich jetzt eine Tabelle, da mache ich jetzt Transaktionen. Dafür läuft es eben ein bisschen langsamer. Und dann auf der anderen Datenbanktabelle, da habe ich einfach irgendwie, was weiß ich, 100.000 Lesezugriffe pro Stunde. Das muss jetzt mal richtig schnell gehen. Dann nehme ich MyISAM und kann das eben auch mischen miteinander, wie ich es gerade will. Und da gibt es ja noch 1000 andere Storage Engines, Cluster Support zum Beispiel. Und also MySQL ist ja auch so ein Projekt, da wird immer viel drüber gelästert, wenn man da irgendwie so heiße Foren und sowas liest.
Ja, aber
ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Zumindest die Sachen kann PostgreSQL auch alle, also nee. Nicht?
Nee. Also was vergleichbar ist mit MyISAM, was wirklich so eine extreme...
Aber Clustering und sowas?
Clustering, ja, ja, klar. Aber also dieses MyISAM, das ist lustigerweise ja so eine Sache, die wurde jetzt oft ja auch sozusagen kritisiert, weil da keine Advanced Features wie Transaktionen gehen. Lustigerweise ist jetzt eben gerade dieser Trend zu diesen NoSQL-Datenbank ist nämlich genau dasselbe, dass man sagt, naja, machen wir mal die Datenbank ein bisschen schlanker und einfacher und nehmen mal die Advanced Features raus und dafür läuft es dann halt auch richtig schnell. Hm. Das lustigerweise ist das jetzt wiederum gerade in, was sozusagen MySQL oft auch supportet hat, aber naja, egal. Also ich würde es sehr schade finden, wenn MySQL dann irgendwann mal nicht mehr so gut weiterentwickelt wird.
Ja. Wir wollen ja auch mal gucken, dass wir vielleicht so mal eine Themensendung noch machen, wo wir uns so einem Thema mal von allen Seiten widmen. Das wäre auf jeden Fall spannend, dass man da nochmal eine komplette Sendung zu SQL, NoSQL oder sowas macht. Müssen wir mal sehen. Dann, wo wir gerade auch bei so ein bisschen bei Novell waren, da sieht es auch nicht gerade so gut aus. Irgendwie kommen da ständig neue Gerüchte, sie werden verkauft und aufgespalten und teilweise verkauft oder ganz oder in Häppchen verkauft oder so.
Ja.
Was ist denn da los?
Ja, also ich meine, ich... Wenn man das nur wüsste, ne?
Ja. Ich habe Novell-Aktien im Übrigen.
Ach, echt?
Ja. So ein paar, ja.
Sind also, die nicht irgendwie...
Die sind nichts mehr wert. Die sind schon lange nichts mehr wert. Ja, ja.
Also, wann hast du sie denn gekauft?
Also, als es noch gut war.
Ach, oh nee.
Und jetzt, nachdem die Verkaufsgerüchte auskommen, sind sie nur noch knappe Minus. Das ist ganz gut. Wenn es so ein bisschen steigt, bin ich wieder im Plus. Da soll ich schnell verkaufen, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich. Naja, ich meine, Novell, die sind ja, klar, die sind ja jetzt irgendwie in den 80ern, 90ern groß geworden mit ihren ganzen File-Servern, als man dann noch irgendwie Geld damit verdienen konnte. Dann kam Microsoft und es gab File-Server umsonst. Und dann kam Linux und es gab File-Server umsonst. Dann haben die eben kein Geld mehr verdient. Und dann haben die gesagt, ach hier Linux, das machen wir jetzt auch. Und dann haben sie SUSE gekauft. Und seitdem versuchen die ja so verzweifelt, sage ich jetzt mal,
Geschäftsmodell zu entwickeln.
Ihr Business sozusagen auf dieses neue, coole Linux irgendwie rüber zu shiften.
Ja, das ist komisch, ne?
Die verkaufen da auch so ein paar Lizenzen von diesen ganzen Enterprise-Produkten, die es da ja gibt.
Selbst Microsoft verkauft die.
Ja, genau, selbst Microsoft verkauft die. Ach du, bist jetzt hier gleich so ein Flame-War-Starter hier wieder.
Hallo?
Nein, also, aber das gelingt halt nicht so wirklich. Also, ich höre hier von unseren Freunden da eben bei Novell, das ist ja schon immer am Wachsen. Also, das Linux-Business wächst immer, jedes Quartal immer wächst. Das Problem ist nur, dass eben das andere Business eben schneller schrumpft, als das Linux-Business irgendwie wachsen kann. Also, das so irgendwie so NetWare und was haben die noch für GroupWise und was haben die noch so komische Produkte?
Ja,
das
will halt irgendwie Identity Management,
genau, hier so Directory Services, die ja auch irgendwann mal ganz hip waren. Ja, es schrumpft halt einfach, will halt keiner mehr haben. Ja, deswegen finde ich auch besonders interessant, dass die jetzt sagen, na, wir verkaufen die Firma jetzt in zwei Stücken. Wir verkaufen jetzt Linux getrennt, da wird man sicherlich einen Käufer finden, gibt es ja auch Gerüchte schon. Und dann den Rest verkaufen wir dann auch noch. Da frage ich mich halt erstens, was ist denn der Rest und wer will denn das eigentlich haben?
Und wie heißt es denn? Warum?
Ja,
und warum braucht das irgendjemand?
Ja, genau. Jetzt gibt es ja noch so eine Firma, die haben noch so ein paar Kunden, die haben irgendwie langfristige Wartungsverträge für irgendwelche komischen Netware-Server und überweisen deswegen monatlich noch so ein bisschen was. Aber es gibt halt keine Neukunden mehr. Und also wer will denn da?
Ja. Und die Frage ist, gehört zum Linux-Geschäft auch die Unix-Marke, also die Unix-Copyright? Was haben sie nicht? Was haben sie doch? Irgendeinen Teil haben sie doch.
Ja, ja, also das ist noch ungeklärt. Auch die ganze Patentlage ist wohl, also an welches Unternehmensteil dann die Patente dann gehen. Das ist, wie man so hört, wohl auch einer dieser Streit. Fell.
Das können wir nochmal extra verkaufen dann.
Naja, genau. An Microsoft. Oracle, ich glaube, die sind ganz interessiert an also, proprietäre Technologie und Patenten. Das ist, glaube ich, ganz, finden die gut.
Ja, ich glaube auch.
Naja, ehrlich gesagt, ist mir aber auch relativ egal, was dieses alte Novell-Business macht. Ich finde natürlich bin natürlich interessiert, was so mit dem Linux-Business passiert. Weil gerade gibt es OpenSUSE und da gibt es ja doch einige interessante Dinge.
Build-Service
zum Beispiel. Das
sind ja echt coole Sachen, die sie da machen.
Das sind coole Sachen, ja. Und das ist halt die Frage, wie geht es da weiter?
Die sonst niemand hat, also das ist...
Ja, das hat wirklich niemand. Das ist zum Beispiel auch die neuesten Sachen, SUSE Studio, wo man super einfach, ich habe damit jetzt auch ein bisschen rumgemacht, super einfach über so ein Webinterface mit ein paar Klicks macht man eben so seine eigene Distribution fällt dann hinten direkt irgendwie das Image raus für die Festplatte oder zum Virtualisieren und ist dann gleich hier mit dem Account eingerichtet und den richtigen Serverdiensten gleich schon gestartet und ist richtig cool.
Genau, du klickst dir das da so zusammen und du sagst, jetzt gern OpenSUSE 11.3 und ich hätte gern das Paket drin und das Paket und die Konfiguration und das und jenes.
Ich brauche jetzt eine Mail-Server-Appliance oder ich brauche jetzt hier eine Datenbank-Server-Appliance.
Fällt
es da raus, echt so in ein paar, kann man schon fast Sekunden sagen, naja, Minuten, aber super einfach. Und dann diese Images, die packt man dann eben auf seinen Server und dann ist das eben der virtualisierte Mail-Server. Und das ist echt total cool.
Ja.
Und deswegen glaube ich auch, sind ja auch hier die neuesten Gerüchte auch, dass VMware interessiert ist an dem Linux-Business. Das würde bei denen natürlich total in die Strategie passen, weil die sagen ja auch, VMware kann man ja auch hier auf dem Desktop laufen lassen, weil die auch ein paar Euro damit verdienen, aber wahrscheinlich ist nicht so das große Geschäft. Das große Geschäft machen die natürlich im Enterprise-Bereich. Also wirklich Unternehmen, die hier halt ihre ganzen Server virtualisieren. Ich habe das selber miterlebt, in einer alten Firma, wo ich gearbeitet habe. Die haben dann irgendwann mal die Hälfte ihrer Server letztendlich einstampfen können, weil das alles auf virtuellen Maschinen lief und man dann einfach super cool die im Betrieb rauf und runter fahren und auf einen stärkeren Host migrieren, wenn man ein bisschen mehr CPU-Power braucht. Das ist total, total angenehm für so große Rechenzentren. Die haben da ja auch so Features wie migrieren eine virtuelle Maschine, während sie läuft, im laufenden Betrieb auf eine andere Maschine.
Gut, aber das kann KVM auch.
Ja, gut.
Okay. Aber es
KVM
ist
auch cool.
Ja, KVM ist
aber
cool. Aber es ist natürlich noch nichts.
Ja, die machen da halt wirklich richtig, die machen da richtig Kohle damit.
Ja.
Und dass die natürlich sozusagen dann an SUSE interessiert sind, weil da fallen dann die ganzen Server-Appliances ja dann raus.
Naja,
nachvollziehbar.
Genau, das ist so ein bisschen auch die Oracle-Strategie dann quasi. Ich habe kein Betriebssystem, also kaufe ich mir eins.
Ja,
also die haben ja kein eigenes.
Genau.
So, die virtualisieren fröhlich vor sich hin und so, aber sie sind halt auf Betriebssysteme wie Microsoft und OS X und halt Linux angewiesen.
Ja.
Und dann kaufen wir uns halt mal eins und können das gebündelt hundertprozentig kompatibel, sauber, teuer verkaufen.
Ja.
Also halt aus VMware-Sicht kann ich das auch durchaus nachvollziehen.
Ja. Ist halt die Frage, was dann mit so Sachen wie OpenSUSE passiert.
Ja. Das sind dieselben Fragen, die wir bei Oracle auch so hatten.
Genau. Also ja. Vielleicht noch ein bisschen zu früh, um ganz schwarz zu sehen, weil wir wissen ja noch gar nicht genau. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, VMware, wie nett die so sind, was sie so an Open Source machen, die wahrscheinlich nicht viel.
Die machen, glaube ich, nichts an Open Source.
Ja.
Also wüsste ich nichts. Deswegen, man hat ja damals schon bei Novell gedacht, aber Novell hat sich ja ziemlich angestrengt, dann alles Open Source zu machen.
Ja.
Selbst Yast, was vorher ja proprietäre Software war, ist Open Source geworden und so weiter und so fort. Und jetzt, wenn das VMware kauft, also da kann ich mir schon vorstellen, dass die auch so ein bisschen wie Oracle sind. So, wir wollen halt vornehmlich schnell viel Geld machen. Und das wäre halt da die Befürchtung, dass die dann auch so Sachen einstampfen, vor allem Sachen, die teuer sind.
Kann natürlich sein.
Tja.
Naja, aber spannend. Ich persönlich bin natürlich auch immer so ein bisschen so ein Desktop-Linux-Fan, klar, wegen KDE. Und allgemein finde ich zwar auf dem Linux, auf dem Kernel, auf dem Server natürlich eine gute Sache, ist ja letztendlich schon, benutzt ja auch jeder irgendwie, ist ja auch etabliert und eine gute Sache. Ich finde es aber auch spannend, Linux mehr auf dem Desktop zu sehen. Also auf Tablets, Netbooks, Telefonen, also wirklich halt im Frontend und nicht wirklich so als Serverdienst im Hintergrund. Und da habe ich natürlich, weiß ich nicht, ob VMware da sozusagen auch weiterhin was investiert oder ob die sagen, ach, solange wir unsere Server verkaufen.
Also ist zumindest nicht ihr Geschäftsmodell.
Nee.
Ja. Nee. Das, ich vermute mal, dass das da schon gekürzt wird.
Ja. Ja. Dann irgendwann gibt es da nur noch Ubuntu und
die dann, die müssen auch irgendwie Geld verdienen.
Und Migo.
Wobei Migo natürlich kein KDE ist, sondern.
Achso, ich meine jetzt auch gar nicht wegen KDE, sondern einfach wegen ja, Linux auf dem Desktop, Linux auf dem, im User-Interface, beim User.
Was gibt es sonst noch? Wir können gleich noch über Mandriva reden, weil das da hat sich auch die Community mal gedacht, sie probt einen Aufstand und nennt sich jetzt um, weil es da wohl auch Knatsch mit dem Management gab. Mhm. Und wie heißt die neue Community jetzt? Ich habe es auch schon wieder vergessen. Auch irgendwas mit M oder so. Hab ich, ist mir gerade entfallen.
Ach, die.
Die. Ja, du hast es doch vorhin gesagt, oder?
Ja, das heißt ja nicht, dass ich es noch weiß. Ach,
also, wieder die tollste Vorbereitung hier.
Ja, ne? Ich glaube, ich habe es in die Show Notes kopiert.
Echt, das ist, ja. Also auf jeden Fall, die Mandriva-Community hat gemeint, sie macht jetzt auch ein eigenes Produkt, oder Produkt in Anführungsstrichen. Also dieses Open-Source-Mandriva entwickelt sie jetzt alleine weiter, weil der französische Distributor da nicht mehr so richtig reagiert hat. Und da gab es ja auch schon ziemlich lange Knatsch. Also wenn man das wie Mandriva vorletztes Jahr, letztes Jahr nicht erschienen ist, dann irgendwie auf dem Linux-Tag, obwohl das geplant war und schon bezahlt war und alles und dann die Community da im Regen stehen gelassen wurde, kann ich das durchaus verstehen, dass da ziemlich viel Frust rausgekommen ist. Mandriva hat dann geantwortet, ja, wir sind aber schon noch da und obwohl wir gerade so viele Leute entlassen haben, stellen wir demnächst viele wieder ein, neue, irgendwo in Russland und Brasilien oder so. Wir wollen hier die beste KDE-Distribution werden. Mhm. Alles andere ist uns gerade mal egal, aber wir werden die beste KDE-Distribution.
Und ja. Hoffentlich bleiben sie überhaupt eine Distribution.
Hoffentlich, ja, bleiben sie noch eine Firma.
Genau.
Ja, da gab es ja auch eine Weile Verkaufsgerüchte, aber das hat sich irgendwie verzogen.
Haben es versucht irgendwie, glaube ich.
Ja, ja, ich glaube, haben die ein Geschäft? Haben die irgendein Geschäft?
Ja, die wollten irgendwann in diesen ganzen Appliance-Bereich rein, dass dann zum Beispiel, Asus sagt, hier auf dem neuen Netbook läuft jetzt ein Linux. Und da brauchen wir aber eine Customized-Version davon und dann nehmen wir doch mal einen Mandriva, weil da können wir die mit denen zusammenarbeiten und die schnüren einem dann die spezielle Version extra für uns. Also auch so ein bisschen ähnlich wie dieses SUSE Studio, was der Novell machen wollte. Aber es hat wohl offensichtlich nicht so richtig funktioniert. Und
ja gut, SUSE Studio verdient ja auch kein Geld. Also.
Nö, noch nicht, aber nee. Ich glaube, das ist schon...
Könnte sein.
Das ist schon eine Stärke von Linux, dass man sagt... Windows ist halt Windows, ist halt immer gleich. Da kann man nicht viel machen. Aber ein Linux ist natürlich unglaublich flexibel. Und wenn man da so ein Tool hat, dass so ein Hersteller einfach ganz einfach, dass sich das so zusammenstellen kann, wie er das haben will, und zack, und dann fällt hinten das Image raus, das ist schon gut.
Ja. Das heißt Mageia-Projekt, oder wie man auch immer das aussprechen will. Also, Cimbra ist gekauft worden. Cimbra ist so eine Groupware-Web Mail-Geschichte, die vorher bei Yahoo lag, die hat VMware gekauft und scheint es sehr zu fördern. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern oder wie viel Open Source das ist zurzeit. Und was sie noch Open Source sponsern, fördern, ist Hibernate und Spring Source. Stimmt, die haben Spring Source gekauft, ne? Mhm. Stimmt, das war auch so eine Open Source Bude. Spring Source, ja. Scheinen zumindest schon mal so ein bisschen zumindest ein paar Sachen mit Open Source zu machen. Ja. Das scheint ja Hoffnung zu schüren, aber selbst Oracle, siehe ButterFS, macht Open Source und das heißt jetzt nicht, dass sie danach hinterher trotzdem lieb sind.
So ist es.
Ja, Groovy, Grails, Java Leadership, Spring, okay. Also Spring Source und Hibernate macht VMware noch. Und es gibt eine Community Edition von Simbra, die komplett frei ist. Heißt frei auch unter der GPL dann, ja? Gut, also ja, müsste man halt gucken, was daraus wird. Also das sagt jetzt der Chat. Ich gebe das jetzt einfach mal so ungefiltert weiter. Wird auf jeden Fall spannend, was da passiert, ob jetzt Novell verkauft. Ich fände es eigentlich schade, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Irgendwie habe ich mich gerade an Novell gewöhnt gehabt. Dass die auch Linux machen und ja, dass die ja. so da, dass das alles gut funktioniert. Ich fände es einfach schade. Okay.
Es fällt halt so ein bisschen die Konkurrenz dann auch. Also ich meine jetzt, also ehrlich gesagt, also jetzt muss ich gleich relativieren, was ich sage. Ich meine jetzt nicht so im Geek-Bereich, wo wir unterwegs sind. Wir nehmen natürlich auch sowas wie Arch Linux und keine Ahnung was. Und Debian, das ist ja auch alles wunderbar. Aber wirklich so im Consumer-Bereich, also wirklich so, was man auch meiner Mutter installieren kann oder was man auch wirklich so einem Windows-Umsteiger empfehlen kann. Da gibt es ja dann irgendwann nur noch Ubuntu und Kubuntu und ich weiß nicht, ich meine, ja. SUSE ist dann irgendwann mal, gibt es vielleicht nicht mehr, Mantriva vielleicht auch nicht mehr.
Fedora
ist, naja.
Ist immer Bleeding Edge, ich glaube.
Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ein End-User-Consumer-Ding ist. Ich glaube, das ist schon eher für Leute, die wissen, was sie wollen.
Der wird sich unser Chat jetzt bestimmt gleich aufregen.
Ja. Genau. Also das ist meine Meinung jetzt halt. Also ich irgendwie, ja. Naja. Aber, ja, apropos flexibel, also dass irgendwie Windows nicht so richtig flexibel anpassbar ist und Linux schon. Hast du denn mal hier jetzt hier die letzten Tage das mitverfolgt mit diesem Windows-Tablet?
Ein was?
ein Windows 7 Tablet.
Ja,
genau. Genau, ein großer Witz.
Okay, gut.
Weil da gibt es ja, ich glaube, da haben wir auch irgendwie vor ein paar Monaten schon mal drüber abgelästert. Da hat ja Steve Ballmer, hat ja hier im Januar war das, glaube ich. Ja, richtig, das HP Slate vorgestellt. Da hat er dann, das war einfach nur so ein, also natürlich sieht es aus wie ein Tablet, hat so ein Screen und so ein Touchscreen. Und dann hat er halt da so ein Windows 7 drauf gehabt, aber halt wirklich so ein normales Windows 7 halt mit Startmenü und Taskbar und alles, was natürlich so am Desktop vielleicht funktioniert, aber also es ist nicht wirklich ein Tablet-Betriebssystem. Und hat dann auch gesagt, naja, das ist ja auch ein super E-Reader hier, weil da lade ich mir irgendwie so, Kindle.exe runter.
Ach so, okay.
Und dann gehe ich einfach, gehe auf mein Startmenü hier mit dem Finger und dann starte ich hier die Kindle-Applikation und dann habe ich dann so ein Touchscreen, also so ein E-Book-Reader auf dem Screen. Das ist natürlich total albern. Das ist eigentlich gar nicht das, was man heutzutage haben will.
Nee, vor allem, weil das Strom frisst ohne Ende.
Ja, und das User-Interface, das ist ja, ich meine, das ist halt ein Windows und du triffst ja auch irgendwie die Controls kaum mit deinem Finger. Das ist halt einfach ein Desktop-Betriebssystem.
Ja.
Das klappt so einfach nicht. Und naja, das ist auch relativ lange, ist auch still gewesen, weil natürlich auch HP jetzt inzwischen WebOS gekauft hat. Und natürlich die Vermutung ist, naja, nehmen Sie dann lieber vielleicht WebOS statt Windows 7. Ne? Ist irgendwie eine Million mal besser. Naja, auf jeden Fall ist jetzt irgendwie neulich jetzt hier auf YouTube ein Video aufgetaucht von dem HP Slate mit Windows 7. Ja, und das ist wirklich furchtbar. Also die haben auch tatsächlich die letzten Monate gar nichts gemacht. Es ist tatsächlich ein normales Windows 7.
Es interessiert ja auch keinen.
Es braucht ja auch keiner. Also Windows ist ja auf dem Desktop, kann ich es vielleicht noch verstehen. Ich meine, so die Leute können damit irgendwie im Startmenü und Taskbar können damit irgendwie zurechtkommen. Aber auf dem Telefon und auf dem Tablet ist es wirklich total, total unbrauchbar. Und das Beste ist, irgendwie fand das, glaube ich, keiner lustig außer mir, aber ich finde es unglaublich lustig, dass dieses Tablet, das hat ja so ein paar Hardware-Keys. Außenrum. Ja. Ne? Und insbesondere zwei sind sehr lustig. Also der erste Hardware-Key ist der Steuerung alt entfernen Key. Kein Witz. Kein Witz. Was ja auch, ich meine, wenn man drüber nachdenkt, total wichtig ist, weil das muss man drücken zum Einloggen.
Ja, und zum Rebooten dann auch.
Ja, und Rebooten wahrscheinlich auch und Taskmanager aufrufen, um irgendwelche amoklaufenden Programme abzuschießen. Das ist tatsächlich ein Hardware-Knopf an der Seite, aber also jetzt nicht drei Tasten, eine Taste, und die macht Steuerung alt entfernen. Super. Unglaublich. Das hört sich jetzt an wie so ein schlechter Witz, aber es ist echt so, also das ist wohl ein Video, also das ist hier offiziell auf YouTube, kann man sich's anschauen. Ja, und die zweite Taste ist, eine Taste, um die Software-Keyboard ein- und auszublenden. Weil das Betriebssystem kann natürlich auch nicht wie andere Mobilbetriebssysteme selber erkennen, dass man jetzt vielleicht gerade im Eingabefeld ist und dass man dann vielleicht die Tastatur anzeigt. Das kann halt Windows 7 nicht. Deswegen gibt es eine Taste, da drückt man dann drauf, macht unten so schwupp und dann kommt das Keyboard hoch. Und wenn man fertig ist mit Tippen, drückt man nochmal auf die Taste und dann schwupp, dann ist es wieder weg.
Super.
Ne?
Toll.
Das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Und
halten wir fest, das will keiner.
Das will keiner. Das ist echt. Ist es immer noch die größte Softwarefirma der Welt inzwischen? Ich weiß es nicht. Also, aber die haben ja wirklich.
Nee, Apple hat sie doch vom Umsatz.
Nee, ich meine jetzt wirklich Software. Also, wie viele wirklich Softwareentwickler die wirklich haben.
Ach so.
Ich glaube, das ist schon noch die größte. Die haben,
kann doch
die
sein.
Haben unglaublich viele Entwickler. Und ich frage mich, was die eigentlich gemacht haben.
Ja, du, die trinken alle viel Kaffee und.
Ich meine, da gibt es halt wirklich. Da gibt es Android, da gibt es iOS von Apple, da gibt es WebOS, da gibt es jetzt hier Migo, da gibt es jetzt gestern vorgestellt von RIM ein neues Tablet.
Genau, BlackBerry.
BlackBerry-Ding, genau. Und was hat Microsoft? Die haben nichts, die haben halt einfach so ein...
Doch, die haben Windows Phone 7.
Ja, aber...
Das kann man bestimmt auch aufs Tablet packen.
Vielleicht.
Windows Tablet 7.
Tja. Ich finde es unglaublich. Also, naja.
Also zumindest mit den Tablets scheint irgendwie voll der Hype zu sein.
Ja.
Also ich war dieses Jahr nicht auf der IFA, ich habe es einfach zeitlich nicht hingekriegt, aber da scheint eine Menge Tablets auch vorgestellt worden zu sein. Ich will das jetzt nicht alles komplett aufführen, aber ihr habt sicher gehört, dass Samsung eins vorstellt, was zwar teuer ist, aber gut aussehen soll. Dann haben wir hier jetzt dieses BlackBerry, was ein Tablet werden soll. Dann baut sich hier HP noch eins mit WebOS, werden wir demnächst auch sehen. Das V-Tab gibt es jetzt, glaube ich. Ich glaube, man kann es kaufen.
Mm, ja, so ein Review.
Nee. Du konntest es ein paar... Also,
ja, vorbestellen kann man es schon
lange. Nein. Du konntest, ich glaube, die Woche jetzt...
So mit Karton zum Auspacken und
anschauen? Ja, gab es jetzt beim Mediamarkt.
Okay.
Bei Mediamarkt und Saturn. Aber ich weiß nicht, wie viele sie hatten, ob man wirklich eins hätte bekommen können. Aber sie sind jetzt im Verkauf.
Tja.
Ja, also es funktioniert noch nicht alles, aber man kann die Dinger mal kaufen.
Ich bin gespannt.
Und gut, die UMTS-Variante scheinbar noch nicht, aber zumindest mal die normale. Kann man scheinbar kaufen.
Hm.
So Flash-Beschleunigung geht noch nicht und ich glaube, man kann auch nicht mal Multitouch benutzen, scrollen
ja,
und so. Aber das wird jetzt alles demnächst nachgeliefert und wenn einer eins hat, er kann gerne mal bei uns in der Sendung vorbeikommen, dann gucken wir uns das zusammen an. Also so sehen würde ich es auch gerne mal.
Ja.
Ich hatte auf dem Linux-Tag habe ich mal kurz so von Weitem gesehen, es sieht nicht schlecht aus, von der Bindung soll es wohl gut sein. Aber es ist halt noch so ein bisschen unausgereift. Da müssen wir mal gucken, was da so in nächster Zeit passiert. Und ansonsten kommen ja gerade irgendwie alle Nase lang, bringt ja irgendwie eine.
Ich meine, auf dem Linux-Tag, also ich meine, die haben ja zwischendurch auch das Betriebssystem gewechselt.
Ja, die sind jetzt auch Migo, ne?
Genau, damals war es nämlich noch Android.
Nee.
Doch.
Das war kein Android.
Ah, Entschuldigung, eine Android-Emulation hat.
Ja, ja, die. Das war vorher ein Debian oder ein oder irgend sowas.
Ja, stimmt, die hatten irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das geht.
Die haben einfach...
Da gehen irgendwie Android-Applikationen in einem Emulationsmodus dann
ja,
irgendwie
genau. drauf. Aber das ist auch noch nicht drin.
Ja.
Ja.
Ja, genau, jetzt sehe ich hier gerade im Chat. Das hat mich auch extrem abgeschreckt. Das Ding hat einen Lüfter, ne?
Ist halt ein Rechner, ne?
Ja, ist halt ein Rechner.
Tja.
Das ist halt noch irgendwie so, ich stelle mir da ja immer sowas so wie bei Star Trek vor. So ein Ding, was halt so rumliegt wie Papier, so, wenn man in die Hand nimmt, ein Display drauf, Touchscreen, legt man es wieder hin. Hat auch so mehrere auf seinem Tisch rumliegen.
Kommt.
Ja.
Nee, das heißt nicht so, iPad.
Nee, iPad ist ja auch nur so, das ist es noch nicht.
Nee. Es muss dann schon mindestens OLED-Display
sein. Aber ein Lüfter ist schon noch ein bisschen weiter weg, muss ich sagen. Das ist ja wie, ich hatte früher ja auch so ein Notebook, was man den Screen umklappen konnte. Mhm. Ne?
Ja, dann hast du nach zwei Fly, Stunden
konntest ja, ja. du... Fly, die hat sowas ja, glaube ich, auch oder hatte es. Aber das ist irgendwie, also echt schwer, total dick irgendwie. Akku hält ja auch nur kurz, weil es halt auch ein Rechner ist. Und die Zukunft ist noch nicht da.
Nee. definitiv nicht.
Kleidi fragt, was habe ich? Kleidi, du hattest doch so ein, dein altes Notebook war doch auch mit so einem Umklapp-Drehscreen.
Echt?
War das nicht
das
so?
Das war doch ein IBM.
Ach, der hat ein IBM. Wer hat denn das dann gehabt?
Keine Ahnung.
Irgendjemand hat sowas gehabt. Nee, schreibt er. ThinkPad stimmt. Naja, aber es gibt Leute, die haben so ein Ding, aber naja.
Da gibt es einige von.
Ja, ist dann echt
ein Klotz. Also bei uns viele Professoren haben immer so ein Teil gehabt. Hm. Und mit Windows drauf dann halt und so, ne?
Ja, genau. Dann mit so einer komischen Stiftbedienung dann. Ja. Also es war irgendwie, naja.
Ja, aber da wird sicher in den nächsten Jahren was kommen. Also das ist ja jetzt irgendwie der Hype. Noch sehe ich nicht den Grund, warum ich so ein Ding brauche. Und also kann durchaus mal kommen. Ich habe letztens von so einem Teil geträumt. So sah so ein bisschen aus wie ein iPad, aber doch irgendwie anders. Und es war kleiner oder doch größer oder ich weiß nicht. Also es kommt schon in meinen Träumen vor. Das heißt also, es kann nicht mehr so weit weg sein.
Du mal, wenn du dich noch daran erinnern kannst, mal genau aufschreiben,
wie ja, es aber so aussieht. Ja, das musst du sofort machen.
Damit wir dann wissen, wie das Traum-Tablet aussieht.
Ja, aber das musst du sofort, nachdem du aufgewacht bist, musst du es sofort machen, weil sonst vergisst du es. Also ich kann mich, du merkst so richtig, wenn du aufwachst, dann weißt du es noch sofort und so 10 Minuten später oder so weißt du schon nicht mehr so richtig, was du geträumt hast. Das geht so sehr schnell weg.
Mhm. Ja. Es ist so schwer zu sagen, was man eigentlich will, aber es gibt einige Dinge, da weiß ich auf jeden Fall, dass ich sie nicht will. Also auf jeden Fall mal keinen Lüfter und ja. Auch nicht laden. Es sollte echt richtig lange halten. Einfach nur rumliegen. Oh, ich will mal schnell auf Wikipedia was nachgucken, in die Hand nehmen.
Genau.
Booten will ich auch nicht. Booten ist auch total doof.
Das muss mein Kalender anzeigen können.
Kalender muss anzeigen können, muss immer E-Mails, online sein.
Genau, es muss immer online sein, also brauchst auch UMTS.
Genau.
Also selbst wenn man es mal schnell in die Tasche steckt und mit ins Kaffee nimmt oder so.
Ja, ja. Screensaver will ich auch nicht.
Nö, aber man muss so Nachrichten schnell lesen können.
Virenscanner will ich auch nicht.
Ein RSS-Reader oder sowas, also schnell News lesen muss man damit können.
Ja.
Twittern muss man damit können.
Twitter muss man damit können.
Ganz wichtig heutzutage.
Aber es sollte irgendwie so, es sollte irgendwie so auf der Couch liegen und dann will ich mal schnell, was weiß ich was machen, Twitter zum Beispiel lesen, in die Hand nehmen, checken, wieder hinlegen, 3 Sekunden. Mhm. Ohne jetzt wirklich so mit dem normalen Desktop-Betriebssystem sich auseinandersetzen zu müssen. So, da will jetzt hier erstmal die Applikation updaten. Erstmal hier neu booten, weil es hat sich was aufgehängt. Mhm. Irgendwie doof.
Ja, das wäre echt doof.
Baut das doch selbst. Genau. Ja, man wird ja noch Träume haben dürfen.
Du, wenn ich genug Geld hätte, würde ich auch sowas selber bauen, aber nein. Tja. Dafür gibt es ja Leute, die sich sowas die ganze Zeit ausdenken und dann machen. Werden wir mal sehen. Irgendwann werde ich mir sicher so ein Ding mal holen, du vielleicht auch, irgendeins von den vielen Tablets, die mal so... Dieses Jahr vielleicht nicht mehr.
Es gibt ja Gerüchte, dass irgendwie hier so Android 3.0 ist ja angekündigt. Also ja, man weiß noch nicht, was es ist, aber die haben ja schon gesagt, es kommt jetzt mal dieses Jahr noch. Und dann gibt es ja auch Gerüchte, dass Android 3.0 jetzt dann auch sozusagen optimiert ist für Tablets, weil es ist momentan ja 2.2 ja noch nicht. Mhm. Und vielleicht gibt es dann richtig coole Android-Tablets. Wo man dann gleich schon sich mit einer Google-ID einloggt, alles voller Werbung ist.
Super.
Das wäre toll.
Ja.
Doch nicht.
Super, super toll.
Egal,
Okay. Gut, haben wir das auch abgehakt. Worüber reden wir noch? Haben wir noch was? Ja, dass Microsoft jetzt WordPress macht. Ist lustig. Habt ihr das gelesen? Haben wir vorhin im Vorgespräch schon mal ganz kurz gehabt, dass Microsoft sein Windows Live Spaces... Keine Ahnung, wer das jemals benutzt hat in seinem Leben. Ich befürchte niemand, aber es hat scheinbar 30 Millionen aktive Nutzer. Und die wollten unbedingt alle blocken. Und weil Microsoft selber nicht hinkriegt, nehmen sie jetzt WordPress. Super tolle Nachricht. Ich find's geil.
Das heißt, alle Hotmail-User?
Ja, alle Windows Live.
Oh, Entschuldigung.
Mit Windows Live-ID.
Total veraltet. Ja. Windows Live-ID irgendwas User. Die haben jetzt auch noch gleich hier den WordPress-Button.
Ja, und können bloggen. Gut. Ich weiß nicht, ob man wirklich will, dass Hotmail-User blocken.
Nö.
Ja. Aber es ist gut, dass Microsoft auch Open Source benutzt und vielleicht ja auch jetzt aktiv mitentwickelt. Wer weiß. Ich meine, Patches schicken sie vielleicht mal ein. Who knows? Und dass Windows-User auch ein bisschen was mit Open Source-Technologien zu tun haben. So mal. Ja. Und die Frage ist natürlich auch, wie lange das hält. Ja, kann ja sein, dass Microsoft sich das nächste Woche wieder anders überlegt. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Okay, ich würde sagen, den Rest machen wir nicht und verlegen ihn auf nächste Woche. Wir sind schon bei 1,5 Stunden hier dabei. Picks noch oder hast du noch irgendein Thema?
Und dann,
Nö. Dann würde ich sagen, hast du was rausgefunden, was du picken kannst? Was du vorstellen
ja,
kannst?
Ja, aber da bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen, weil da muss ich jetzt aufpassen, dass ich meine Freunde von Amarok.
Ach, du und deine Freunde.
Ja, also echt viele von meinen Freunden sind eben bei Amarok beteiligt und die machen ein Projekt mit. Und ist auch eine gute Sache. Aber ich bin immer so ein bisschen so mit dem Amarok 2, das ist noch so, weiß nicht, noch nicht so richtig gut. Und da habe ich jetzt was gefunden. Da gibt es jetzt so einen Fork.
Von Amarok.
Von Amarok 1.4, also von dieser alten KDE3-Version. Clementine heißt es. Und die haben einfach dieses alte Amarok genommen und haben das eben modernisiert, also sprich auf Qt 4 portiert. Und also ist irgendwie ein guter Player. Hat natürlich viel weniger Features als Amarok 2, aber ja, brauche ich gar nicht so unbedingt alle. Also die Grundfunktionen sind alle da. Und bin ich gerade ganz happy damit.
Okay, und es kann Musik spielen?
Es kann Musik spielen, Playlisten verwalten, keine Ahnung, auf Online-Dienste zugreifen, also richtig, halt diesen richtigen Musikmanager. Mhm. Also nicht wie so ein, einfach nur ein VLC, wo man sich seine Songs irgendwie rein drag and droppt und dann ist es fertig, sondern richtig so ein Manager von der Musikbibliothek und gute Sache, also fand ich gut.
Mhm. Okay. Was sagen die?
Clementine. Ich habe gerade gefragt im Chat, wie es heißt. Clementine. Also wie Clementine quasi.
Okay. Ja. Und was sagen die Amrock-Entwickler dazu? Haben die es schon mitgekriegt? Seit wann gibt es das Ding?
Weiß ich jetzt nicht, was sie genau dazu sagen. Also die Version 0.5 wurde jetzt kürzlich released. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann die angefangen haben. Ich habe mir jetzt auch gar nicht genau eingelesen. Ich habe es nur neulich mal installiert. Und sieht gut aus und funktioniert.
Okay. Also kann man sich mal angucken, wenn man einen weiteren Musikspieler haben will, der auf Qt 4 basiert und so ähnlich aussieht wie das gute alte Amarok.
Genau, also Clementine mit C geschrieben, Clementine.
Nicht mit K.
Nein. Es ist, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, ich glaube, es ist noch nicht mal überhaupt, es ist gar keine KDE-Applikation. Ich glaube, es ist Qt only.
Okay.
Was aber eigentlich egal ist. Die Icons und so, es ist genau dasselbe, Theme ist dasselbe. Also. Mhm.
Okay, gut, kann man sich mal angucken, um Musik zu spielen. Und ich habe zwei Sachen. Ich habe einmal mir ein Buch angeschaut in letzter Zeit, und zwar HTML5. Ist ja auch gerade irgendwie auch so ein Thema, was irgendwie der Renner ist. Es gibt zwar noch keine fertige HTML5-Version und wer weiß, ob wir die irgendwann mal erleben, aber ziemlich viele coole Features, die da drin sind, die benutzen wir auch auf Radio Tux schon. Unter anderem natürlich die Audio-Features, also dass man einen Audio-Tag einfach mit dem Audio-Tag einfach was einbinden kann und dann spielt der Browser es ab. Wir haben zum Beispiel gerade so wieder das Problem, dass Chrome und Chromium die Sachen einfach laden, obwohl im HTML gesagt wird, nee, solltest du vielleicht nicht machen, ich will die Bandbreite sparen, aber irgendwie hält er sich nicht daran, ich weiß nicht. Wenn jemand eine Lösung für dieses Problem hat oder eine Möglichkeit kennt, jemand Chromium per Default verbieten kann, das zu laden, wäre ich ganz happy, würde unsere Server irgendwie entlasten, weil sonst müssen wir da irgendwie eine JavaScript-Abfrage machen oder irgendwas, weil das ist blöd, dass der so viel Traffic da verursacht. So, Firefox hält sich brav dran zum Beispiel. Komisch. Jedenfalls aber zu diesem Buch. Nennt sich HTML5 Webseiten innovativ und zukunftssicher. ist geschrieben von Peter Kröner. Der Webdesigner ist in Osnabrück und ist im Open Source Press Verlag erschienen und ist so ungefähr 400 Seiten stark, 10 Kapitel und der geht da echt alles durch. Besonders gut hat mir gefallen, dass er so zur Geschichte auch viel sagt. Also wie ist HTML überhaupt entstanden? Wie ist jetzt das Verhältnis zu HTML5? Da gab es ja mal dieses XHTML, was ist das W3C, was ist die WOTWG, wo sind da die Unterschiede und warum können die sich nicht leiden und was ist da eigentlich alles schiefgegangen und so. Das hat mir also einen guten Einblick gegeben, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass das Web heute so ist, wie es ist, welche Macht haben da die Browserhersteller und ja, was wird eigentlich jetzt im HTML5 drin sein und wer entwickelt das Ganze? Und besonders gut hat mir auch gefallen, dass er nicht mit seiner eigenen Meinung hinterm Berg hält. Also er erzählt frei raus, was ihn jetzt an den einzelnen Browsern stört, zum Beispiel jetzt am Internet Explorer. Und was ihn...
Echt? Gibt es da schlechte Sachen drin?
Hey, HTML5 ist, wie ich jetzt gelernt habe, ziemlich viele Sachen, die schon ewig lang im Internet Explorer gingen und in anderen Browsern nicht, sind da jetzt standardisiert. Obwohl ja Microsoft gar nicht in dieser WOTWG am Anfang drin war. Mhm. Also so zum Beispiel diese diese Drag-and-Drop-API und so, die ist komplett die alte von IE6 oder 5 oder so. Also Sachen, die im IE5, 6 schon gingen, sind jetzt in HTML5 Standard. Also das ist ein bisschen gruselig.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Ja. Genau, ich auch nicht, aber das ist alles in dem Buch sehr schön erklärt, auch zu den ganzen, wie das mit Audio, Video funktioniert, Canvas-Element, was das ist und so weiter, bringt er dann auch immer die Beispiele und also auch JavaScript-Code-Schnipsel, wie man auf die verschiedenen APIs zugreift und so, und das ist alles sehr schön erklärt und wer heute mal gucken will, wie das Web in Zukunft aussehen kann und wer sich da ein bisschen einlesen kann und was in Zukunft vielleicht kommt, ob es ein HTML6 geben wird, warum HTML5 erst 2011, 12, 13 oder so vielleicht erscheint oder auch gar nicht, dem sei mal dieses Buch empfohlen, also HTML5, Webseiten innovativ und zukunftssicher aus dem Open Source Press Verlag. Jo, und vielleicht hilft das Buch uns auch noch ein bisschen, unsere Webseite da zu aktualisieren. Mal auf den Stand zu bringen. Ja, kann man sich bestellen. Das ist mein erster Pick. Und
oh, zwei Picks.
Und der zweite ist, genau, ich habe, als ich eine Arbeit letztes Semester noch schreiben musste und abgeben musste, habe ich mal festgestellt, wie toll es hier ist, zwei Bildschirme zu haben. Also ich habe normalerweise immer nur auf meinem Laptop gearbeitet, aber wenn man dann plötzlich so hier auf dem einen Bildschirm techt und auf dem anderen vielleicht gerade sehen will, wie sieht mein Output gerade aus oder da braucht man schon mal zwei Bildschirme und dann will man vielleicht auch noch einen haben, wo man recherchieren kann. Nur kann man an einem Notebook normalerweise nicht gleich drei Bildschirme anschließen und da habe ich ein Tool wiederentdeckt, das nennt sich Synergy bzw. Synergy Plus hieß es da, jetzt sind sie wieder zusammengegangen. Also es gab Synergy schon ziemlich lang, das ist ein kleiner Dienst, den startest du im Hintergrund und dann kannst du auf mehreren Servern machen. Dann kannst du sagen, du bist jetzt hier der Server quasi, du hast Maus und Tastatur und jetzt Card voll, das ist auch nicht gut. Jetzt ist die Karte wieder voll hier.
Oh nein.
Wir sind ja gleich am Ende.
Haben und keine Aufnahme?
Ich hoffe, es gibt eine Backup-Aufnahme. wo war ich? Genau. Und dann kannst du einfach mit der Maus links oder rechts aus dem Bildschirm rübergehen und der geht dann auf einen anderen Rechner. Also ich habe dann einfach ein zweites Notebook daneben gestellt und bin dann einfach nach links raus und dann sind Tastatur und Maus waren dann plötzlich auf dem. Dann konnte ich da im Webbrowser recherchieren, konnte in der Mitte quasi techen und hatte dann rechts den Output. Und das funktionierte sehr gut. Also Maus und Tastatur ist nicht so, ja, man braucht nicht einen extra KVM-Switch, wo man dann immer sagt, boah, jetzt Maustastatur auf den Rechner und Monitor hier, sondern man konnte die Maus und Tastatur einfach zwischen mehreren Rechnern sharen.
Komplett mit Software.
Genau. Und das gibt's für Mac, für Windows, für Linux und also kann man auch verschiedene Betriebssysteme drüber gehen. Ja gut, verursacht natürlich Last und auch Traffic auf dem Netz, aber so what? Das stört mich jetzt nicht so groß, besonders nicht bei Gigabit Ethernet. Und hat mir sehr geholfen. Synergy Plus gibt es jetzt nicht mehr, ist jetzt wieder mit Synergy zusammengegangen vor ein paar Wochen, habe ich gesehen, und wird jetzt wieder fleißig weiterentwickelt, also kann man mal gucken. Okay, das waren meine zwei Picks.
Cool. Muss ich gleich mal ausprobieren.
Ja. Gut, dann war's das. Oder hast du noch irgendwas?
Nö.
Nö, wir waren jetzt auch lang genug und die Platte hier ist sowieso voll. 1 Gigabyte haben wir definitiv besprochen.
Echt? Ja. Gepodcastet, bis die Platte voll ist.
Genau. Sehr schön. Und ich hoffe, wir haben eine Backup-Aufzeichnung. Wenn nicht, müssen wir den Rest, haben wir den Rest. Synergy 2, genau. Das müsste jetzt wieder das sein, was zusammen ist. Genau. Synergy, ne, such mal nach Synergy, we have moved. Ne, genau, oben steht's, we have moved, Synergy. Das ist jetzt synergy-foss.org. Das ist jetzt das Gemeinschaftsprojekt. Okay, also vielen Dank fürs Zuhören und nächste Woche werden wir sehen, wir haben noch keinen festen Termin, wir haben ja auch noch keinen Namen für diese Show. Ausgabe 108 von was auch immer und wann folgt uns einfach auf Twitter, guckt in unserem Blog regelmäßig und oder geht in Facebook oder so, dann werdet das schon mitkriegen, wann wir das nächste Mal auf Sendung sind. Wir versuchen aber demnächst wieder einen regelmäßigen Termin auszugeben, aber bis dahin ja, erstmal tschüss.
Tschüss.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons by Non-Commercial Share-Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.